Herzlich willkommen zur ersten Folge nach der großen Sommerpause des Popkultur-Beichtstuhls. Wir sind wieder da, ihr habt alle richtig gehört. Die drei Popkultur-Boys sitzen in der neuen Küche, in der neu frisch bezogenen Küche des Archivars und nehmen die erste Folge nach der Sommerpause auf. Und somit hört ihr die erste Folge unseres wahrscheinlich länger andauernden Specials. Ein Sommer wie damals, Recap des Popkultursommers 2022, und mit mir zu dieser Aufnahme befinden sich in der Küche der hervorragende Markus Makko Kopp.
Himmelblau, das kommt rein in den Podcast, yeah.
Und weiters am Küchentisch an der Planke befindet sich unser ausführender Produzent Michael Baumgartner.
Ich sage euch den Song, den ich eigentlich jetzt gerade gesagt habe, singe jetzt nicht vor. Ist, glaube ich, besser. Aber ich freue mich auf unsere Sommersause und wir sind wieder back. Super, ich freue mich.
Ich bin ein bisschen nicht nervös, aufgeregt.
Ja, schon.
Ja.
Was ist der Unterschied?
Neues Konzept.
Ja, neue bei nervös Wohnung. Vielleicht, wenn ich hibbelig, sag mal hibbelig.
So,
so ja,
hibbelig. Unsere deutschen Freunde sagen hibbelig.
Ja. Ja.
Wir sagen aufgeregt.
Wir sagen undufte. Oder dufte.
Ich bin auch ein bisschen nervös. Bin gespannt. Unser neues Konzept.
Ja,
nur mehr kürzere Episoden, mehr Inhalt.
Mhm. Längere Witze,
flachere Witze.
Ja, das super. Ist jetzt einmal die größte Neuerung nach dem Sommer. Wir werden ab jetzt wöchentlich veröffentlichen, dafür kürzere Folgen. Ich glaube, dass das generell gut ankommen wird. Kürzere Folgen dafür öfter. Und ich hoffe, dass die Akustik gut ist. Da im neuen Aufnahmezimmer.
Blausaubau, gigantisches New York.
Sagt man das so bei.
Wollte ich gerade sagen, das ist doch Standard.
Nein, das ist von Anchorman.
Oh, okay.
Ihr wollt einen Popkultur-Podcast machen.
Oh Gott. Ich bin auf Englisch geschaut, nicht auf Deutsch.
Ah, du also, Hipster.
Franz jagt dem verwahrlosten Taxi. Na, wie geht das? Ja, Wolle Buchstaben vorkommen. Egal, okay.
Frische.
Hey, Boys, was hat's gemacht den Sommer über?
Nix. Geil. Voll geil war's. Ich hab nichts gemacht.
Okay. Na gut, nichts. Nein, du hast sicher irgendwas gemacht über
das. Ich habe voll viel, aber ich bin heute Zulieferant. Ich kann zu jedem Thema, was ich sage, wahrscheinlich dann noch nebenher sagen, oh, habe ich gar nicht geschaut.
Okay.
Nicht Vorlagengeber.
Ja.
Ich war viel unterwegs und habe deswegen nicht ganz so viel Popkultur konsumiert, wie ich es mir gewünscht hätte, aber habe einiges nachgeholt jetzt, seit ich wieder da bin, und ein bisschen was auch on the road gespielt, gesehen. Ich sage nur Obi-Wan, ich sage nur Stranger Things, ich sage nur Obi-Wan und Stranger Things.
Aber du hast gesagt on the road?
Ja, ich war ja 6-7 Wochen mit dem Camper in Norwegen unterwegs, im Land der Wikinger.
Oh.
Mhm. Wir haben Wale gesehen und Puffins, das sind die ganz witzigen kleinen pinguinartigen Vögel, weiß ich dir.
Kennt's? Sind das die, die das über die Klippe aufstürzen?
Ist das der mit dem orangen Schnabel? Den kostet
genau, sein. Es gibt eine lustige Anekdote. Soll ich gleich mit der lustigen Anekdote zu den Puffins anfangen?
Los bitte. Geht's!
Bitte, ja. Bitte darum.
Puffins sind so kleine Vögel, die immer ganz aufgeregt fliegen. Die sitzen dann so an den Steilküsten in Norwegen und auch in England und schauen ganz witzig aus. Und die Debbie hat mir gemeint, an die kleinen Vogelwesen aus dem Star Wars Episode 7 und ich glaube in Episode 8 sind sie auch kurz vor. Kennst du die? Hier als alte Star Wars Kenner.
Ja, ich weiß jetzt nicht, wen du meinst, aber die Puffins, die schauen nicht immer so traurig, weil sie irgendwie so bei den Augen so
richtig heruntergehen. Genau, Papageientaucher heißen sie auf Deutsch. Puffins und sie gesagt, die
Papageientaucher.
Genau.
Ja.
Die erinnert sie an die Vögel von Episode 7 bei Star Wars. Die
jetzt warte mal, 7 ist der neue noch.
Genau. Waren das nicht so komische Nagetiere?
4, 5, 6.
Nein, das waren keine Nagetiere, das waren Vögel.
Haben die geredet oder sind das einfach nur?
Nein, der Chewie hat dann gegessen, einer ist so im Cockpit gesessen.
Dann gechewt.
Dann gechewt.
Das ist so, okay.
Ich überlege gerade, wie die geheißen haben.
Da komme ich jetzt drauf.
Dass das ein Witz war.
Dass der Chewie deswegen so heißt.
Der Chewie, nein.
Ich bin auf was draufgekommen. Soll ich es gleich einwerfen, weil es passt schon schnell
dazu. Ich habe es gefunden.
Ja, sag uns das. Sag, das bringt im Radio, ist das...
Die
habe ich aber gemacht. Also die ist eine Mischung aus
Straußensee. Weil die auch so ein bisschen traurig schauen, gell?
Ja, und jetzt der Fun Fact oder Anekdote dazu ist, auf der Insel, wo sie diese Szenen für Star Trek gedreht haben, da waren auch ganz viele Papageientaucher. Wo sie in der Episode 7 gedreht haben, waren auch ganz viele Papageientaucher und es war zu viel Arbeit, die rauszuretuschieren. Deswegen haben sie einfach quasi mit den Borgs überretuschiert. Deswegen sind das so viele Borgs. Und an die haben sie sich orientiert quasi.
Okay.
Fun Fact.
Okay. Ja, ist voll lustig. Also, ja. Nein, das ist interessant.
Immer schwierig, in Marco mit Star Wars oder Marvel-Sachen zu begeistern.
Oder generell mit irgendwas. Ja,
Marvel,
mit
irgendwas aus der Reserve zu
locken. Marvel, da muss ich noch Hühnchen zu rupfen. Mit Marvel.
Da bin ich einen Bock hinzurupfen.
Der Marco ist irgendwie ein bisschen glasselstilles Mineralwasser. Irgendwie so.
Ja, erfrischend, Mensch.
Ja, ein bisschen fad eigentlich. Aber ein bisschen Sirup einigt und nachher ist es ganz
gut. Genau, ja. Du wolltest was einwerfen.
Ja, aber ich weiß nicht, kennt ihr es, die Serie Ein Colt für alle Fälle?
Ja, Colt sie was?
Mhm. Da gibt es, der Originaltitel von der Serie ist, kennst du das denn auch?
Ein Colt für alle Fälle?
Nein, The Fall Guy, weil er ist ja Stuntman in der Serie und sein Job ist eigentlich wo runterfallen oder so halt Stuntman-Sachen.
Ah, okay.
Und dann ist mir erst aufgefallen, wie clever der deutsche Titel ist. Ein Colt für alle Fälle. Weil er muss auch mal so Stuntman-mäßig fallen, aber er nimmt die andere Aufträge oder Fälle auch an, wo er halt so immer ermitteln muss oder so.
Ah, okay.
Also der ist fast auf Deutsch besser als auf Englisch, würde ich fast sagen.
Siehst du, hattest du Anchorman auf Deutsch gesagt? Nicht auf Englisch?
Ja, oder? Findet ihr das nicht, dass das doppelt gut ist?
Habe ich noch nie drüber nachgedacht, aber stimmt wahrscheinlich.
Ich kann mich erinnern, dass sie Ein Colt für alle Fälle, ihr habt das nie geschaut, weil das als Kind immer in der Fernsehzeit, weil, jetzt muss ich kurz fragen, hat es bei euch zu Hause das Ritual gegeben, dass man einmal die Woche die Fernsehzeitung der Wahl nimmt und dann hat jedes Familienmitglied mit einem andersfarbigen Kuli oder Stift das ankreuzt, was es gern sehen würde die Woche über?
Ja, genau, nein.
Ja, ganz kurz vielleicht und dann haben wir gleich gemerkt, nein, das ist viel zu wenig, wir müssen viel mehr
schauen. Nein, wir haben das nicht in diesem Ausmaß gemacht, aber ich kann mich erinnern, dass da immer Sachen eingereist waren.
Ja, und da habe ich immer gelesen, Ein Colt für alle Fälle, habe es aber nie geschaut. Und habe mir bis ins Erwachsene-Alter immer gedacht, das ist eine Sendung über Waffen. Ich kenne kenn nur den Namen.
Ja, erst Colt Severs.
Also ja. Aber stimmt, das ist ja.
Colt für alle Fälle. Ja, dann ist es dreifach Bedeutung. Das ist die Waffe.
Ja, so ist irgendwie ein Kaliber.
Aber ich glaube, hat der geschossen. Ich bin mir nicht mehr sicher, ob der so.
Nein,
der
Schläger.
Schiersfreund war. War er ein Schiersfreund?
Schiersfreund.
So heißen die,
glaube ich. Schiersfreund. Lustig, wenn sie bei einem Colt für alle Fälle nie geschossen hätten, sondern nur geschlägert, aber voll viele Leute gestorben wären und bei A-Team haben sie nur geschossen und nie geschlägert, aber es ist nie bei uns Leben gekommen.
Stimmt. Aber apropos 80er Fernsehserien, Hardcastle und McCormick?
Habe ich geschaut. Aber das kann mich kaum mehr erinnern, was da alles vorgekommen ist.
Aber das war schon.
Ist das mit dem Butler, oder? Nein, halt. Nein. Ich meine, Hart aber herzlich.
Der McCormick war der Richter, pensionierte Richter, und der Hardcastle war da, oder umgekehrt, der Hardcastle war der, was ist er, eigentlich ein Gangster, eigentlich ein Verbrecher, und der hat dann das unter seine Fittiche gehabt und dann haben sie gemeinsam so Fälle gelöst.
Gibt es die Serie wirklich?
Mit so einem braunen Sportwagen. Der hat so einen braunen,
also den Titel kenne ich, aber ich glaube, dann kann ich noch weniger schauen als von anderen Sachen. Das ist jetzt der Moment, wo ich so kann ich gar nicht sehen. Der erste,
so schnell
wo schon. Ich da so Zulieferant bin von Themen.
Ja, aber Michi, du hast sicher den aufwendigsten Sommer gehabt von uns, mit 7 Wochen.
Sieben Wochen
Michi zeigt uns gerade, er zeigt uns gerade ein Bild, ich kenne es doch.
Ja, ein rotes Auto, was ist ganz cool.
Ins Waschen durch.
Kann ich dann der Archivar vielleicht mal auf Instagram stellen, wieder, damit da wieder mal was auf Instagram stellt.
Damit er wieder mal was macht, Social Media-mäßig.
Genau.
Ja.
Ich
ist ja nur ein Hobby.
Ich habe ganz spannende Reise gehabt und nach meiner Anekdote mit den Papageientaucher, eigentlich sehr aufregend und relativ schnell am Anfang, war am Weg auf unsere Reise auf die Lofoten, ganz in den Norden.
Liegt Battlefield 5 Map, Entschuldigung. Ja, weiter.
Liegt ja Dänemark am Weg. Und was ist in Dänemark? Billund ist in Dänemark.
Legoland.
Und da ist Legoland, wo wir nicht waren, aber es ist Lego Headquarters dort. und ein sehr guter Freund von uns, der Tom, der arbeitet dort und der hat uns dann gnädigerweise eine sehr beeindruckende Firmenführung gegeben vom Lego Haus, also vom Headquarters, nicht vom Lego, also vom Lego Campus, genau, das ist, wo die Büros sind, also wo die Arbeitsplätze sind und da gibt es ein neues Lego Haus, das ist quasi so ein, wie so ein riesen Museum, Spielpark für Kinder, da war aber irgendwie so Kinderolympiade, deswegen haben wir da nicht rein können.
Und die Lego Minen, wo dann Arbeiter unter Tag fahren und dann die Lego-Steine abbauen.
Schürfen. Mhm. Die haben wir nicht gesehen. Mhm. Aber
eine Frage aber noch zum Lego-Headquarter. Hast du irgendwie gesehen, dass sie da so Aufnahmerituale machen, wo sie halt anstatt Kohlen halt über Lego-Steine gehen müssen oder irgendwas? Ne?
Habe ich nicht mitgekriegt, gibt es aber sicher, weil da gibt es so ziemlich alles. Also es ist so, wie man sich es vorstellt in so einem coolen Konzern. Also wie bei Silicon Valley.
Also das ist plötzlich... Ein Kohleautomat, kannst du einfach eine Kohle aus.
Nein, du hast in jedem Stock einen Barista zum Beispiel.
What?
Wo du hingehen kannst und da einen Kaffee holen. Und der macht dir jeden Kaffee, was du willst, for free. Du kannst von überall aus arbeiten. Sie haben einen Minigolfplatz am Dach, wo Minigolf spielen kannst. Sie haben so ein People's House, wo ein Kino ist, was du einfach, wo du jederzeit rein kannst mit allen Konsolen. Es gibt einen Musikaufnahmeraum. Es gibt eine Werkstatt mit Holzverarbeitungsmaschinen.
Ey, ich sag's nicht, wie es ist. Ich werde für so einen Job nicht gemacht. Ich würde da nichts arbeiten.
Alles.
Mhm.
Ja, du.
Will mir da irgendwo hinsitzen, einen Kaffee trinken und Pen and Paper schreiben.
Ja.
Lego Pen and Paper.
Und dann von daheim aus den Rest von der Arbeit machen, was liegen geblieben ist.
Es ist echt beeindruckend. Also es war wirklich richtig, richtig cool. Einen großen Personal Shop, wo man halt die ganzen Sets kaufen kann.
Also da kauft man das Personal, habe ich gemeint.
Dann waren wir noch in so einem, so einem anderen, kleineren Haus. Habt ihr auf Instagram schon mal gesehen, das sind so versteckte Räume.
Das Lego baut oder ein echtes Haus?
Nein, schon ein richtiges Haus.
Das Winchester Hotel.
Das sind die ganzen alten Sets, haben sie da aufgebaut, das sind ganz viele. Das ist ein großer Nostalgietrip. Und eben den Raum, den Star Wars Raum, was ich geschickt habe, wo dann alle Star Wars Sets aufgebaut sind und Lego Technik Raum. Also richtig geil. Richtig, war mir echt schwerst beeindruckt. War wirklich richtig, richtig cool. Danke nochmal an den Tom für diese Experience. War echt cool. Das war echt so das popkulturelle Highlight meines Sommers jetzt.
Der Rest war leider meine Familie.
Als Lego-Fan. Ich sag popkulturelle Highlight. Ja. Hallo.
Popkultur geil, Familie auch geil.
Der Urlaub mit der Familie war natürlich noch geiler wie Popkultur. Das Beste war echt, dass sie 6 Wochen keinen Podcast machen haben müssen.
Mhm. Wir haben aber auch keinen gemacht, gell? Geil.
Nein, ihr wart's faul. Ihr wart's faul, da müssen wir eh noch reden nachher.
Naja, ich war nicht faul, ich bin umgezogen.
Stimmt.
Really?
In der eigenen Stadt.
Ja, ich sehe so ein nice Hemd.
Ich habe mich umgezogen und bin umgezogen. Das war popkulturell, ist aber nicht so aufwendig. Aber ich habe jetzt ein eigenes Büro, wo ich alle meine Popkulturschätze ausstellen kann, endlich.
Mini-Man-Cave.
Aber ich habe es ganz kurz vorhin gesehen. Hast du die Funko-Pops da drin stehen?
Ja, doch.
Alle?
Es sind gar nicht so viele, wie es in der alten Wohnung hat es noch mehr ausgeschaut.
Ach, schon ein paar. Ja, ich habe ein paar eingeschmolzen. Also.
Ja, ich habe ein paar eingeschmolzen zu dem Gold, das sie sind, habe ich sie zurückgeschmolzen. Naja, sie stehen alle da, sie sind noch nicht mehr einzeln beleuchtet, wie sie in der alten Wohnung. Unser Wohnzimmer ist jetzt ein Erwachsenenwohnzimmer.
Und, ja, vom Fernseher her.
Sehr erwachsener Fernseher.
Ja, ich war fast schon zu Teenager.
Zu klein oder zu groß?
Er ist recht groß, hätte ich gesagt.
Also für alle, die Antis Wohnung nicht kennen, also glaube ich Großteil, das war die alte Wohnung, was das Wohnzimmer war sehr Jugendzimmer. Jugendzimmer mit Klecksen erwachsenen Style. sprich viele DVDs in den Regalen und viele Figürchen rumstehen. Und jetzt ist das Wohnzimmer eigentlich richtig schön aufgekommen, so richtig stylisch.
Danke fürs Lob, fürs neue Wohnzimmer. Aber
das gilt, glaube ich, eh der Rebecca, aber okay.
Nein, das gilt im Wohnzimmer.
Jetzt kann ich gleich was erzählen, und zwar habe ich echt, was meine DVD-Sammlung angeht, schweren Herzens. Ich habe ziemlich, ich sage jetzt, mittelmäßig bis große DVD- und Blu-ray-Sammlung habe ich immer noch. Also ich habe sie nicht gehabt, sondern ich habe sie immer noch. Es sind über 500 Titel und die waren immer in meinem Wohnzimmer und jetzt sind sie nicht mehr in der Wohnung. Jetzt habe ich sie eingelagert. Und habe nur noch einen kleinen Teil an DVDs und Blu-rays, die entweder Geschenke sind oder welche, die ich noch unbedingt sehen will, habe ich jetzt noch, glaube ich, so eine kleine Menge an 30, 40 DVDs und Blu-Rays habe ich jetzt im Wohnzimmer. Der Rest ist jetzt leider eingelagert, weil ich die Sammlung einfach nicht mehr weiterführen werde und ich sie jetzt auch nicht mehr...
Kann Nachfolger kunden für das.
Es war jetzt nämlich so, dass ich wirklich... Ich habe Filme original verpackt im Regal gehabt und habe sie mir dann um 3 Euro auf Amazon ausgeliehen, weil ich zu faul war zum Regal gehen, sie raussuchen, auspacken, reinlegen. Mhm. Das ist echt...
Die Großverdiener machen sowas. Das
schlimmste Verhalten auf der ganzen Welt.
Ja.
Aber da fällt mir ein, nette Zwischenanekdote, dass mir Regale, jetzt nicht dasselbe, was du, doch dasselbe, was du jetzt auch in alten Wohnungen gehabt hast, wo du die beim Übersiedeln die DVDs alle drinnen lassen hast und einfach mit Klarsichtfolie, so einfach, dass sie nicht mehr rausfallen können und dann das komplette Ding transportieren.
Ja.
Ja, das kann ich mich noch erinnern, dass wir das gemacht haben und dass die deswegen vielleicht doch ein bisschen schwerer waren und so. Und das war der Moment, wo ich gesagt habe, und falls das jetzt irgendwer hört, Freunde von mir und so, ich hilf nicht mehr beim Übersiedeln. Wenn mich wer fragt, dann sage ich, na, fick die. Oh, Entschuldigung, explicit. Na, mach ich nicht mehr.
Aber hören sicher deine Freunde alle, weil die sitzen alle am Tisch.
Ja, was? Das kann sich ein Freund von mir.
Jawohl.
Gut gekonnt.
Ja. Und deswegen würde ich auch das nie jemandem antun, wenn ich übersiedeln würde, was nicht passieren wird, weil ich habe dafür vorgesorgt. Also meine Lebensplanung ist so, dass natürlich ich da jetzt bleiben kann.
Dass du nur mehr, dass du übersiedelt wirst aus der Wohnung.
Genau, aber nur mehr unfreiwillig.
Halb gefressen von der Katze.
Von der Behörde.
Ja.
Halb gefressen von der Katze.
Das, die Nachbarskatze kommt dann nochmal. Ja. Ja, das war's schon. Das war eine nette Anekdote. Falls wer einen Siedeldienst hat, der billig ist, dann empfehle ich den einfach weiter immer.
Ich empfehle aber trotzdem den Marco zu fragen, weil vorher hat er noch gesagt, dass er jedem 100 Euro gibt.
Nein, wenn dann habe ich gesagt, wenn mehr mich fragt, hey, hilfst du uns beim Übersiedeln? Und das ist ein guter Freund von mir. Und dann sage ich erstens trotzdem weiter, nein, fick dich, hilft dir nicht. Und gibt dann 100 da, organisiert auch einen, der das macht, der mir ersetzt. Körperlich ist jeder besser als ich.
Also. Marco, du musst mal anfangen, deinen eigenen Wert ein bisschen höher anzusetzen wie 100 Euro.
Ja, körperlich bin ich weniger wert als 100 Euro.
Also ich muss jetzt
und für die... nichts anderes zählt beim Siedeln.
Ich muss jetzt für die Zuhörerinnen sagen, dass beide, also meine beiden Podcast-Kumpane und Existenzgefährten, nämlich der Marco und der Micha, mir beide schon unabhängig, also getrennt voneinander beim Siedeln geholfen. Einmal der Marco, einmal der Michi. Beide haben einen sehr guten Job gemacht, muss ich dazu sagen.
Na.
Und dieses Mal war es aber so, dass wir uns entschieden haben, ein Umzugsunternehmen zu engagieren.
Gratulation, das war die beste Entscheidung. So, ja. Das muss gefördert werden.
Ja, weil wir einfach gedacht haben, weder mein Kreuz, mein 40-jähriges Kreuz, noch die wesentlich...
21-jähriges Kreuz von der Freundin.
Die Rebecca wollte dann...
Was? Wollte dann 22.
Also, okay, ja, also ich tue mir das einfach nicht mehr an, hey, 150 Kilo schwere Miele-Waschmaschine vom vierten Stock runter und dann im ersten Stock wieder rauf. Und deswegen haben wir gesagt, Umzugsunternehmen dieses Mal.
Ja, ich habe mein Leben lang ein Körperteil trainiert, das ist Hirn. Da kann ich null anfangen.
Beim das Erzählen. Hat das richtig funktioniert.
Ja, und das muss ich weiter trainieren. Das ist das Hirn, dass es nicht total Ausfälle gibt alle 10 Sekunden. Ja,
ja, aber das war jetzt bis jetzt auch nicht sehr Popkultur.
Siedeldienst, doch, das hat jeder schon mal überlebt. Hoffentlich überlebt.
Jeder hoffentlich schon mal überlebt einen Siedeldienst.
Aber ich habe sogar in jungen Jahren schon mal mithelfen müssen bei so einem Siedeldienst und dann sagen wir mal so, der Fleischkassemmel, was am Ende gegeben hat, war keine Entschädigung dafür.
Beim Übersiedeln manchmal jetzt?
Ja.
Oder Siedeldienst? Also so.
Nein, ich habe mitgeholfen bei Freunden und dann ist der Vater und gesagt, ja, der hilft schon mit. Das ist ja ein guter Kollege von uns. Ja, von dir.
Ey, übrigens Fleischkassemmel, gell? Was, wir haben nämlich ein bisschen Brotzeit und Bierchen hergerichtet für die Jungs vom vom Umzugsunternehmen. Und wisst was sie gesagt haben? Sie haben es abgeschlagen. Wisst was sie lieber gehabt haben?
Ah, ein Müsli-Riegel.
Quinoa-Semmel.
Nein.
Blowjob. Entschuldigung. Boah, aber heute geht's ab. Boah.
Also Marco, du schneidest die Episode, weil dann kannst du schauen, was du ausschneiden willst.
Eine gute Bewertung auf Google.
Kannst du das Hackerle dann setzen? Also auf wie lange du isst, ich setze das Hackerle
fest. Explizit, ja. Okay, Entschuldigung. Entschuldigung, liebe Zuhörer.
Sie haben gesagt, sie wollen keine Brotzeit. Sie wollen so schnell wie möglich abwaschen, aber wir sollen ihnen stattdessen eine gute Bewertung. Und sie wollen auch kein Trinkgeld.
Ah, das war kein Witz mit der Bewertung.
Nein, sie wollten nur eine gute Bewertung auf Google. Das ist auf lange Sicht gesehen mehr wert, wie jedes Trinkgeld und jede Okay. Wow, okay.
Was hast du dann gemacht mit den 25 Fleischkessammeln, die für die drei Leute gekauft hast?
Ja, das hat schon 3 Stunden gehabt. Ja.
Also, das sind die Tauben geführt.
Wow, Klischee. Halt bediene mal Klischees.
Gell? Das ist wegen meinem Kreuz, da habe ich mir auf die Fleischkessammel gelegt.
Das ist Tauben Fleischkreuz.
Ja, sie fressen alles. Menschen, alles.
Gut.
Ja.
Okay, also du bist übersiedelt, das haben wir jetzt, glaube ich, abgehandelt.
Genau, und wenn es bereit wärst, dann würde ich jetzt gleich mit dem ersten richtigen Popkulturthema eingrätschen, weil ich bin nicht nur übersiedelt, sondern haben wir einiges an Filmen, Serien und Videospielen angeschaut.
Gut.
Mhm.
Und da würde ich gerne anfangen mit The Color Out of Space. Schon einmal was davon gehört?
Ich weiß, dass es ein Nicolas Cage-Film ist, glaube ich, oder? Stimmt das?
Hast du das da gerade in meinem Büchlein
gesehen? Ich habe mich kontrollieren lassen, aber das ist irgendein, ist ein Putzerdienst? Ist das das?
Nein.
Eines ein anderer Film.
Mir kommt vor, du hast das im letzten Podcast, was ich jetzt mal gemacht habe, schon erwähnt. Kann das sein? Es kommt mir noch bekannt vor, ich weiß aber nicht mehr.
Ja, wir hören unseren Podcast mit.
Ich glaube nicht, ne? The Color Out of Space ist schon ein bisschen älterer Film. Der ist, glaube ich, 4-5 Jahre alt und ist mit dem fantastischen Nicolas Cage. Mitspielen dort noch die Jolie Richards. Die kennt man aus Nip Tuck und aus Sandman, das ich auch noch besprechen werde, weil ich das auch angefangen habe.
Ja.
Und das ist die Verfilmung von einer Lovecraft, H.P. Lovecraft Kurzgeschichte. Und Regie und Drehbuch sind von Richard Stanley. Und das ist deswegen besonders, deswegen habe ich den Film mal angeschaut, weil das der erste Film ist seit 1996, den der Richard Stanley gemacht hat, und zwar in der Regie, er hat Regie geführt. Und den letzten Film, wo er angefangen hat, sage ich mal, Regie führen, war 1996 DNA, die Insel des Dr. Moreau. Sagt denn das was?
Ich sag, also mir sagt das was, weil du den damals früher hatte L-Zeit im Kino gesehen hast und irgendwie gemeint hast, boah, ist der Katastrophenscheiße oder so.
Ja, genau. Der Film ist echt katastrophal schlecht. Der ist wirklich nicht besonders gut. Und das Geile an dem Film ist die Art und Weise, wie der in Sand gesetzt worden ist. Da gibt es eine Doku drüber. Die Doku heißt Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau. Und die Doku kann man anschauen auf documentarymania.com. Und ich würde allen empfehlen, dass sie sich zuerst den Film anschauen, DNA, die Insel des Dr. Moreau oder DNA-Experiment des Grauens. Da gibt es zwei verschiedene Titel. Also das ist der gleiche Film, aber es gibt alternative Titel.
Wer spielt da mit? Sag Gott. Ist das Ray Liotta? Nein, da ist er mit.
Der bekannteste ist der Hellboy. Jetzt habe ich, bin ich. Der,
ja.
War never changes.
Ja, spinne ich jetzt. Die berühmtesten Namen fallen mir nicht ein.
Perlman.
Ron
Perlman.
Ja.
Das ist, glaube ich, der berühmteste, der da mitspielt.
Ach, sondern.
Ja, und der Marlon Brando. Der Marlon Brando
ist okay, der berühmteste
Ron
Perlman. Und der Marlon Brando.
Die letzte Rolle, glaube ich, von Marlon Brando.
Und der Tom Hanks.
Ist er wegen dem, weil der Film so schlecht war, dann
gestorben? Ja, aber ist echt, ich glaube, ist er während die Dreharbeiten oder ganz weil kurz der Film drauf, so glaube ich, gestorben, der Marlon Brando? Ja, und das war eben, und der Film hat dann ein bisschen meine Aufmerksamkeit erregt, weil der Richard Stanley eben jetzt seit 20 oder über 20 Jahren wieder die Regie an einem Film gekriegt hat und eben auch das Drehbuch selber geschrieben hat. Und das ist ein verdammt guter Film geworden.
Okay.
The Color Out of Space ist natürlich Horror, wenn es der Lovecraft geschrieben hat. Und es geht um eine Familie, eher so gut beduchte, besser verdiener Familie, die mehrere Schicksalsschläge aushalten hat müssen. Die Frau ist, glaube ich, an Krebs erkrankt und hat das überstanden und ist genesen. Und sie haben so ein bisschen Probleme auch mit dem Familienleben, haben 2 Kinder und die Familie ist eben aus den lauten, verwirrten Großstadtstraßen aufs Land gezogen in die USA und hat eben ein Landhaus bezogen. Und ganz in der Nähe von dem Landhaus schlägt eines Tages ein Meteorit ein. Und der Meteorit bringt es Verderben mit sich. Und zwar auf eine sehr abstrakte, surreale und brainfuck-mäßige Art und Weise, weil der Meteorit sorgt dafür, dass Zeit, Raum und Leben sich verändern und mutiert in seiner Anwesenheit. Und ja, die Rolle ist perfekt für einen Nicolas Cage. Der mittlerweile ausschaut als super nahe Verwandter von Marilyn Manson mehr.
Mhm.
Der Manson und der Nicolas Cage schauen sich immer ähnlicher.
Gibt es viele Szenen, wo er schreien muss?
Ja. Ja.
Das kann er voll gut,
glaube ich. Viel Body-Horror, viel extrem psychedelisch, abstruse, wieso wie die Horrorfilme in die 70er waren zum Teil.
Okay. Ja, kann mich erinnern, ja.
Wenn jemand, wenn die Gondeln Trauer tragen kennt,
könnte da war ich noch nicht am Leben.
In Sutherland.
Ich weiß, das Ding.
Ja, also wäre so eine Art von verstörendem Film, jetzt nicht von der, von der Optik her, sondern wie man sich danach fühlt, wenn man so eine Art von verstörendem Film gern sehen würde, ist echt ein guter Space-Horror.
Okay. Also
kann ich empfehlen.
Wo gibt es den zu sehen?
Ich habe mir den auf Amazon ausgeliehen, weil ich glaube, er wird nirgends gestreamt momentan.
Okay.
Ja. Also man muss sich ausleihen. Oder?
Wann hast du gesagt, ist der jetzt gemacht worden?
Ich glaube 2019. 2019, 2018.
Und so. Das heißt von 19, wann war das? 96? Bis
hat er jetzt nichts gemacht. Bis 2000, bis dahin hat er nichts gemacht, der Richard
ja. Stanley. Außer, dass er ein Stanley Cup gespielt hat. Ja.
Das kannst du selber ausschneiden, wie der Michi schon gesagt hat.
Den Scheiß schneidest du selber aus.
Ich wollte sagen, Stanley hat nicht nur geilen Scheiß gemacht.
Ja. Stanley oh. Cup.
Du Girls in der Stanley Cup.
Okay. Ich schneide
den schneide ich auf keinen Fall raus.
Gut.
Der war zu gut, den schneide ich auf keinen Fall raus, den Gag.
Okay, ja, spannend. Aber ist jetzt kein geht nicht um Space, oder? Also.
Ja, es ist, ich würde jetzt nicht sagen, dass es Space, ja, vielleicht, ich würde schon sagen, dass es Space Horror ist, weil. Also, es ist kein Science-Fiction-Film.
Aber es spielt auf der Erde.
Spielt auf der Erde, ja. Aber es hat schon mit Aliens
zu tun. Mit Raum zu tun.
Ja.
Halt in die Welt.
Und Zeit. Und, also. Es sind vor allem so die Body-Horror-Elemente erinnern schon sehr an so Cronenberg-Klassiker. Also das ist schon...
Body-Horror-Picture-Show.
Schon sehr, sehr verstörend. Guter Horrorfilm, guter Film und vor allem nach so einer langen Zeit ziemlich gute Leistung.
Mhm. Ja, er hat lange zu üben gehabt.
Ja.
Und der hat gar nichts gemacht, hast du mal geschaut, was der...
Oder der hat schon Sachen geschrieben oder so, aber
Regie... Halt nicht Regie.
Regie hat er seitdem nie geführt, weil man muss dazu sagen, man hat ihn von dem Set 1996 gefeuert. Und es ist nicht so gut gegangen. Ja. Ich will das nicht so viel spoilen, aber das Set von DNA, Experiment des Grauens oder die Insel des Dr. Moreau war echt ein Clusterfuck, wie der Franzose sagt.
Clusterfuck?
Das war wirklich die Dreharbeiten unfassbar. Also.
Okay.
Ich wette aber, da gibt es voll viele Filme, die einfach ein Wunder sind, dass die überhaupt gibt, weil einfach viel immer schief geht, aber man hat von denen einfach nicht.
Das ist irgendwie, finde ich, so ein Verlust von Videotheken, oder? Durch die Videothek ist man früher so durchgegangen und hat gesagt, wow, oh Gott, was ist das für Film? Den nehme ich jetzt mal mit, so irgendein B-Horror-Movie oder irgendein, das tut man doch jetzt nicht mehr. Man zappt doch jetzt nicht mehr irgendwie durch die Streaming-Dienste
ja,
und sucht eigentlich, nach schlechten Filmen.
Ja, aber wenn du irgendwie so eine Nische schaust, dann ich sage mal, okay, du fängst an mit einem so einem Film, was du nicht kennst, müssten ja eigentlich die ganzen Vorschläge, habe ich heute halt zufällig auf der Arbeit ein bisschen was recherchiert, die Vorschläge sollten ja dann immer mehr von den Nischenfilmen dir bringen.
Mhm.
Und das ist The Long Tail, wird das genannt. Da gibt es halt so die ersten 20% von den Filmen, die halt jeder kennt, weil die sind berühmt und sind die in der Videothek und es gibt so viel mehr, die einfach nie im Regal gestanden sind. Aber jetzt online kannst du überall geben, weil das kostet jetzt nichts, dass die auf irgendeinem Server liegen. Und da gibt es jetzt so viel mehr Nischen, wo halt plötzlich Sachen, oder zum Beispiel Dokus, das sind ja vor ein paar Jahren ist ja das voll steil gegangen, dass plötzlich Leute einfach Dokus lieben und dann, wo hättest du ein Doku früher anschauen sollen, außer im Fernsehen?
Dokumania.com.
Ich muss jetzt dazu sagen, ich habe den Tipp gegeben für die Lost Souls, The Doomed Journey of Richard Stanley, Island of Dr. Moreau, aber ich weiß nicht.
Wie war der Titel nochmal?
Ja, ich hab's nicht ganz verstanden. Nochmal.
Lost Soul, The Doomed Journey of Richard Stanley's Island of Dr. Moreau.
Monroe.
Ja, nein, Mario glaube ich nicht, Monroe.
Okay.
Documentary Mania. Ich denke, dass es legal ist. Das kann man halt da streamen.
Hochzeit relativ legal.
Ja, wie viele Pop-Ups sind aufgegangen? Dann war
null.
Okay, dann ist ziemlich legal.
Wie viele Erektions steigende Mittel-E-Mails kriegst
du? Ebenfalls null.
Nein.
Immer noch
null. Niemand kriegt null.
Niemand.
Von der E-Mails. Niemand auf der Welt.
Konstant auf 100.
Niemand kriegt null.
Die Sekunde.
Das Problem mit der Longtail, auf Amazon schlagt du ja keine Filme vor, die du leihen
kannst. Nicht?
Ich bin
das ist wohl immer so. Interessiert sie vielleicht auch. Ich habe gedacht, dass das überall ist.
Ja, beim Prime-Angebot und bei Stars Play, oder wie das heißt, der Spezialkanal auf Prime. Aber wenn du jetzt einfach nur auf Amazon gehst und da kannst du ja auch ohne, ich glaube, da kannst du ja ohne Prime-Mitgliedschaft Filme ausleihen.
Ja, das schon.
Da schlagt du halt nichts vor, da musst du selber noch suchen.
Prime hat ein neues Menü, oder?
Mittagsmenü. Was?
Ja, das ist Prime User Fest halt neu ausgekommen vor.
Keine Ahnung. Was auf der App oder auf der Homepage?
Nein, also am Fernseher.
Am Fernseher?
Na, nicht aufgefallen.
Nein, habe ich nicht geschaut.
Wir wollten Elvis-Filme schauen, also alte Elvis-Filme. Und haben da gesucht, aber das schaut irgendwie ganz eigenartig anders aus.
Ja, aber zum Beispiel sowas wie alte Elvis-Filme, wo das ist in der Videothek einfach, das hätte es nicht gegeben. Oder?
Wie in der Videothek?
Ah, ja, doch. Oder den berühmtesten Elvis-Film jetzt geben. Und, aber nicht dann noch drei andere, die voll interessant sind und vielleicht auch.
Ja, voll interessant ist der Corner, aber ich kann mir schon vorstellen, dass. Ja, die sind immer alle gleich.
Aber die, da gibt es halt gute, die einfach unbekannt sind. Und das ist das, was halt Leute in irgendeinem Forum schreiben, früher, aber du hast die halt nicht in der Videothek gesehen.
Ey, kennst du den berühmten Elvis-Film Roadhouse?
aber gut, hast du was gesehen, Marco?
Ich habe. Wollen wir über was reden, wo wir jetzt, da wir alle up to date sind? Haben wir alle Stranger Things fertig geschaut?
Yes. Sollen wir gleich, sollen wir diese Büchse der Pandora öffnen?
Und in vielleicht auch mit Spoiler, weil jetzt ist es schon so lange her, oder?
Auf jeden Fall, also auf jeden Fall jetzt die nächste halbe Stunde Spoiler. Wer jetzt nicht mehr zu hoch will, nächste Episode ist dann wieder soweit.
Na, weil Stranger Things. Wie lange ist es her, wo ihr es geschaut habt?
Ich habe es gleich zum Start geschaut. Also gleich zum gleich zum Start von der zweiten, vom zweiten Teil.
Das heißt, da war der Moment, du bist dann Urlaub gefahren, da war es, glaube ich, gerade fertig.
Genau.
Und dann haben wir zu zweiten Podcast gemacht, da haben wir nur leicht.
Genau, da wollte ich jetzt nicht drüber reden, damit wir gemeinsam reden können.
Wir haben, glaube ich, gesagt, wir warten auf mich, und die war überhaupt so ein Nachzügler. Ich bin erst vor zwei, drei Wochen fertig geworden überhaupt.
Okay. Ich schaue jetzt gerade noch am Handy.
Ja, okay. Also, fangen wir mal so an mit einer Reihung der Staffeln, was nicht immer einfach ist. Na, sagen wir, oder?
Ja, für mich ist es einfach.
Okay, dann fangen wir an.
4 auf Platz 1.
Also, ich finde, sie ist echt gut und ich glaube, nur mit Nostalgie-Goggles ist halt die erste Staffel besser, finde ich.
Ich muss sagen, dass die 4. mich unglaublich überrascht hat, weil ich zum ersten Mal nimmer so hyped war. Also, ich war jetzt nicht so, man, morgen ist. Wie bei den anderen 3 Staffeln. Also es ist so, ja, schau, Stranger Things ist schon, dann schauen wir mal, morgen vielleicht. Aber nach der 4. Staffel denke ich mal, bitte, ihr könnt es mir einfach zuscheißen mit Stranger Things die nächsten 100 Jahre. Es ist mir egal, ich finde es so geil. Ich will mehr, ich will einfach, es ist so gut. Und also ich bin immer noch ein Riesenfan der 3. Staffel, vom die ganzen Sets her. Also ich habe die Sets in der 3. Staffel einfach großartig gefunden. Also das Einkaufszentrum, den Jahrmarkt oder das Jahrmarktsfeier, das ganze Russland-Thema. Das habe ich in der 3. Staffel und den Billy habe ich halt super gefunden. Aber der Eddie jetzt in der 4. Staffel, das ist schon, also es ist wirklich schwierig, sie zu reihen. Also ich glaube, dass die 2. Staffel die schwächste ist. Die 1. Staffel nehme ich out of the race, weil es die 1. Staffel war, die kann man wirklich nicht irgendwie.
Gibt es jetzt schon bewerten. Stranger Things Nostalgie?
Das ist schon Zeit her, oder?
Ja,
schon
Zeit her. Nostalgie.
Und 3 und 4 sind bei mir fast gleich auf. Also, weil sie beide unglaublich gut sind.
Ja. Wie beginnt denn? Bei mir ist auch so recht lang her. Also, die 4. Staffel beginnt, indem man sieht, sie wollen, glaube ich, auf. Er will seine Freundin besuchen, der
Mike.
Ja. Und genau.
Oder Elfie.
Ich glaube auf Englisch aus der L. Sagen sie auf Englisch. Ja. Mit ihm mit ist
niemand.
Ich glaube, er fährt alleine hin.
Es wäre ursprünglich geplant gewesen, glaube ich, dass von der Nancy der Freund mitkommt, aber da ist er nicht doch.
Na, die Nancy, hat mitkommen sollen.
Ah, Blödsinn, ja, die Nancy.
Also das ist, glaube ich, nochmal kurz Recap, der Mike, die...
Weil es spielt ja eigentlich an drei unterschiedlichen Stellen. Es spielt
an drei unterschiedlichen Orten, aber jetzt sind wir wieder schlecht mit den Namen. Der William, der Bruder von William, die Mom, die wohnen alle in Kalifornien jetzt. Weil die sind ja aus Hawkins weg. Alle anderen wohnen noch in Hawkins. Und der Mike besucht die Elle quasi in Kalifornien. Das heißt, das ist eine Gruppe und die andere Gruppe sind die Nancy, der Lucas, der Dustin, der Steve, die
Max
und die zweite ersten Scoop Ahoy. Die Tochter von der
Robin.
Die Robin, genau.
Das sind die andere Gruppe, in denen Hawkins geblieben sind. Und in Hawkins geht es darum, dass sie auf der Highschool sind jetzt und neues Highschool-Leben. Lukas probiert sich bei die Cool Kids ein bisschen über Basketball reinzubringen und die anderen sind in so einer, ja, in der großen Pen and Paper.
Die Cool Kids, die Basketball Cool Kids sind wirklich halt auf Faschos.
Ja, ja, das ist Zach. Also das, genau, und so läuft halt dann eigentlich relativ Stranger Things klassisch ab, einmal die erste Episode.
Vom Hopper. Vom Cooper.
Boah, ist halt so schlecht mit Namen. Vom
Cooper aus. Bin ich gespannt, wie du das dann schneidest. Nee,
die Cooper Troopers.
Aus der Schule, sieht man nicht.
Ne? Cooper Troopers.
Man sieht, glaube ich, das war es jetzt nicht da. Man fängt, glaube ich, damit an. Man sieht schon was, aber die Joyce ist noch in Amerika. Also die quasi kriegt dann, in der ersten Folge ist es, glaube ich, wo sie die Puppe zugeschickt kriegt, oder?
Mhm. Und da ist einer, der sich eigentlich in der Serie als einer meiner Favorites herausgestellt, der verrückte halb der Russen-Experte.
Ja, der Verschwörungstheoretiker. Der
Murray. Ja. Das ist, was der für was Szenen abliefert, wo man dachte, wow, das ist
ja, weil der Typ ist. Der Murray ist irgendwie so der immer ausspricht, was wirklich passieren kann, oder? Also der ist immer so, hey, wenn wir das jetzt machen, nachher können wir sterben. Also die anderen sind immer so in der Filmwelt.
Ja, genau. Nichts passieren. Ja, stimmt, ja.
Und der Murray ist irgendwie der, was das ausspricht, was sich der Zuseher denkt.
Fast der Fourth Wall.
Genau. Das ist der, was sagt, hey, nein, wir können jetzt nicht so, wir können jetzt nicht eingehen unbewaffnet, weil da haben wir keine Chance. Dann erschießen sie uns. Und das ist, der hat sich wirklich voll gemausert. Also der ist auch einer. Und das finde ich so beeindruckend bei Stranger Things, dass die immer wieder Charaktere etablieren, die so zu dem Grundcast dazugehören, aber so einfach so eigenständige, also es gibt Leute, die Fans von Murray sind, oder? Weil er so ein guter Charakter ist. Und das schafft Stranger Things, finde ich, wie keine andere Serie. Also auch die Max, die gehört einfach zur Crew, obwohl sie erst in Staffel 2
dazu Billy ist, gleichzeitig, oder? Ja.
Ja, man muss dazu sagen, dass, also ich will da jetzt nicht die Leistung von irgendwelchen Schauspielerinnen kleinreden, aber ich finde, er ist auch der beste Schauspieler vom ganzen Ensemble.
The Murray?
Ja, weil kennst du es, die Serie Inside Job, die Zeichentrickserie?
Ach so, ne?
Wo der Schauspieler spricht da so ein Alien-Bild, der kein Gesicht hat, und er schafft es trotzdem, dass der gesichtslose Alien-Bild quasi der Charakter ist, der am meisten heraussticht bei Inside Job. Und er spielt damit, also wer mehr von Murray haben will, soll sich einmal Fleabag anschauen, das sowieso eine von meiner Lieblingsserien ist. Weil da spielt er eben auch mit und spielt quasi in Murray auf Murray on Steroids. Also er spielt quasi in Murray hoch 10 nochmal. Er spielt so ein riesen Arschloch. Das ist einfach so, dass man kann nicht genug kriegen, was er für ein Arsch spielt bei Fleabag. Also jedes Mal, wenn der vorkommt, ist Wahnsinn.
Aber das finde ich das so beeindruckend, oder? Bei so Serien, daran finde ich, erkennt man, dass es ein super Schauspieler ist. Also bei Game of Thrones, der Joffrey, oder? Den die Leute im richtigen Leben dann voll angefeindet haben, weil er so ein Arschloch spielt. Oder der Billy auch, oder? Steve, jetzt bei Stranger Things, der Steve hat sie nur in die weiteren Staffeln geschafft, weil er halt im richtigen Leben auch so ein netter Typ war. Und die Duffers dann gesagt haben, hey, den müssen wir mitnehmen, weil der ist so cool, der ist so nett, das ist so eine Bereicherung für die ganze Crew.
Der hat so eine coole Frisur.
Der hat so super Haar. Den müssen wir mitnehmen. Und das zeigt für mich von einem guten Schauspieler, wenn er sich so verstellen kann. Also wenn man bei Bärsen so gut spielen kann, oder? Mhm. Weil man nicht wirklich im richtigen Leben super Bärs ist.
Also, ja, aber die
deswegen
die
ist Kevin Spacey vielleicht ein schlechter Schauspieler.
Die Wandlung, die der Steve natürlich auch in der Serie gemacht hat, ist ja spitze, weil der war ja wirklich, der war ja der Billy der ersten Staffel eigentlich,
kann man sagen. Ja, voll.
Billy, meine Lieblingsszene, hey, Billy wird für mich immer ikonisch, das Bild, wie er mit der Chick im Maul trainiert und danach Bier sauft.
Ja, super.
Geil.
Und natürlich der mega ikonische Auftritt im Freibad. Ja. Wo die ganzen Moms da liegen. Er kommt. Und der unglaubliche Song. Mega. Also das ist wirklich sehr, sehr geil.
Ja, Songs ist ja sowieso ein Riesenthema. Das ist ja zweimal ist ja.
Ja.
Dadurch, sage ich mal, chartmäßig hat sich da einiges geändert.
Beim zweiten Mal auch, Metallica.
Ja.
Oder du meinst Metallica, oder?
Ja, und also Metallica beim zweiten und Kate Bush, ja. Running Up the Hill. Das ist ja, ich höre den ab und zu mal immer noch wieder, weil das ist echt, das ist ein guter Song.
Ey, das ist ja wirklich aus der ganzen Staffel eine von den besten Szenen, die ist so gut gemacht.
Ja, die Wahnsinn, die ist unglaublich gut gemacht und meiner Meinung nach was so, also wir sind uns ja einig, dass die vierte Staffel die unheimlichste ist, oder? Also ist ja wirklich meiner Meinung nach, ja, wirklich ein Horrorfilm, oder?
Aber da hat es schon bei der dritten auch schon ein paar
Sachen war, gegeben. Ich finde, die dritte war grausiger.
Ja,
also die war so gory, halt, ja. Ja, wo sie halt, wo sie ganzen Leute in Hawkins so zermatscht und die alle in den riesen Blob da reingehen. Aber die Szenen, wie der Wegner dann da quasi mit ihnen im Upside Down ist und ihnen, wie sie dann im richtigen Leben, also in der richtigen Welt, wie sie dann da die Körperteile das ist schon richtig.
Ja, das war so fast ein bisschen ringmäßig.
Ja, ja, voll.
Ja.
Und da eben die Szene, wo die Max, also wie gesagt, Achtung, Spoiler nochmal, aber die Max am Ende, wie sie in die Arme vom Lukas liegt und sagt, sie kann nichts sehen und sie will nicht sterben, wie sie das spielt, das ist unglaublich. Also das war für mich so, dass ich Gänsehaut gehabt habe, weil ich gesagt habe, wie gut spielt die Angst vorm Sterben. Also das war für mich eine Szene, wo ich gedacht habe, das hat noch nie wer so gut gespielt.
Ja,
diese Angst, also ich kann mich nicht erinnern in irgendeinem Film, dass ich mir gedacht habe, boah, fuck, der hat jetzt richtig Schiss vorm Sterben, sondern die sind halt immer da gelingt,
ich. Ja, wie der Sunny bei Saving Private Ryan stirbt, das habe ich schon Atem noch. Das ist immer mein Top-Tier.
Ja.
Wenn ich da ein Videospiel einwerfen kann, Last of Us, der Anfang vom ersten.
Oh Gott,
Das ist schon nochmal.
Das kann ich jetzt als Papa gleich so nie.
Nein, das war schlimm, glaube ich, spielen. Aber das, ja, okay.
Aber auf jeden Fall, das war unglaublich. Und da eben auch die Songs und auch wie das, wenn du, mir schaust das gerade zum zweiten Mal, weil ich muss jetzt nochmal schauen, ich finde es so gut. Und wie du dann draufkommst, wie früh der Song schon auftaucht, eigentlich. Und du hast gar nicht mitgekriegt.
Dritte Folge, oder?
Ich glaube, ja, sie hat immer schon beim Kopfhörer, genau, wenn
sie. Wo sie zur Psychologin geht, da hat sie schon. Und also richtig. Richtig gut. Ja, jedenfalls, die Gruppe ist getrennt. Ein Teil ist in Hawkins, ein Teil ist in Kalifornien. In Hawkins ist es so, dass der Dustin und der Mike eigentlich, der ist ja am Anfang auch noch in Hawkins, sich dem D&D-Club angeschlossen haben, im Hellfire Club, um den so einen unglaublichen Hype in der wirklichen Welt gerade gibt. Ich meine, das ist ja wirklich auch Fanartikelmäßig wieder Gold, glaube ich, für Stranger Things. Gehen sich einige wieder Gold in die Nase.
Glaubt, das haben die bei, ich meine, D&D ist ja ziemlich klasse Marke, haben die da einen Deal gehabt mit denen? Von Anfang an?
Ja, gibt es D&D jetzt wieder mehr? Also du warst das, du bist in der Ben & Pepper Welt, ist es so irgendwie, dass jetzt wieder mehr D&D gespielt wird, sagen die Leute, die möchten es überhaupt?
Das weiß ich jetzt auch nicht, aber ich weiß halt, dass Dungeons & Dragons mit, also jetzt vielleicht nicht im deutschsprachigen Raum, aber international eins von den meisten gespielten ist. Mit, ich hätte gesagt, Shadowrun ist auch noch ziemlich krass. Aber
ja, so viel. Ich meine, da geht es nur mehr um die Systeme dahinter. Da gibt es halt drei, vier große. Und ich glaube nicht, dass es deswegen mehr Leute spielen. Weil ich glaube, in Amerika ist der Name D&D, glaube ich, war bekannt jedem.
Ja, aber das ist ja mittlerweile auch, da gibt es ja mittlerweile auch Videospiele und so.
Ja.
Aber glaubt, haben die mit denen einen Deal machen müssen von Anfang an? Weil das ist ja von Anfang an Dungeons & Dragons.
Ich weiß nicht, ob die ganzen Namen in Dungeons & Dragons wirklich vorkommen. DC für die, weil die
sagen Bogon, sie wirklich Wechner, Dungeons & Dragons?
Ja, ja. Also
von Anfang an, glaube ich.
Doch, sie spielen ja auch mit dem, was ja wirklich war, dass der Satanismus, die Strömung hat es ja wirklich gegeben. Die Zeitungsartikel, dass das jetzt quasi Kinder dazu verlockt oder verleitet.
Ist so wie damals bei mir in meinem Heimatdorf.
Mit dem Skeletor-Bolster.
Genau.
Aber das hat es ja wirklich gegeben. Und mit dem spielen sie halt auch in der Serie.
Das ist sogar gar nicht so ein kleines Thema, würde ich sagen. Oder? Ja. Also am Anfang noch.
Also Rollenspiel stimmt, hat sicher in der vierten Staffel jetzt das Größte. Es war immer schon, es zieht sich ja durch alle vier Staffeln durch, aber jetzt in der vierten Staffel hat sicher das meiste.
Es gibt sogar ja schon eine längere Szene, wo man sie wirklich spielen sieht. Und das ist, glaube ich, bei den alten Staffeln.
Stimmt.
Ja, ganz kurz sieht man sie spielen, aber da ist jetzt ein bisschen länger. Genau.
Wirklich. Also das ist einmal so quasi der Establisher in der ersten Folge, alles sehr Stranger Things, lastig, sehr Popkultur, also sehr viel Fanservice auch mit Outfits und mit Schule und die Max ist so mehr die Eigenbrödlerin, die hat sich ein bisschen abgesondert, ist nicht mehr mit dem Lukas zusammen, also die haben sich getrennt da.
Pause.
Und ist irgendwie so ein bisschen abgedriftet. Mhm. Genau, das ist eigentlich.
Findet es auch, dass, also jetzt ohne die dritte Staffel nochmal angeschaut haben, dass halt sich fast alle Schauspieler, die halt die Kinder gespielt haben, ziemlich verändert haben, aber die Max in meiner Erinnerung einfach genau gleich ausschaut noch wie in der dritten Staffel.
Ja, die hat sich, es haben
die,
sich
die alle... Die schaut halt jünger aus als alle anderen, ihre Freundinnen und Freunde, oder?
Das ist was, auf das möchte ich jetzt mal zu sprechen kommen. Es könnt sich ja alle erinnern an Melrose Place, wo quasi mit 30er Teenager gespielt haben. Und in meiner Erinnerung war das so, dass das quasi einfach hingenommen worden ist, dass früher in Sendungen quasi erwachsene Jugendliche gespielt haben, weil es hat einfach keine jugendlichen Schauspieler gegeben, glaube ich, die
Expertise. Arbeitsrechtmäßig war es sowieso nicht, wie es geregelt ist.
Genau. Und es ist jetzt seit die 2000er, vor allem wenn man Horrorfilme anschaut, die kann mich da an, was war das, nicht Insidious, sondern da hat es so eine andere Horrorfilmreihe gegeben, wo dann auch Annabelle mit der Puppe war, was so ein Spin-off, wo eben auch Kinder zum Beispiel in Horrorfilmen mitspielen und eine fantastische Leistung abliefern, wo ich mir gedacht habe, boah, crazy, wie die das, wie, vor allem in Horrorfilmen ist das ja immer schwierig und deswegen war das auch in Stranger Things von Anfang an, muss man dazu sagen, haben die echt von Anfang an eine super schauspielerische Leistung abgeliefert. Wenn man sich jetzt zum Beispiel vorstellt, wie manche Rollen in die 80er oder 90er gespielt waren von Kindern. Und jetzt ist es so, dass bei Stranger Things, die spielen ja, also innerhalb von Stranger Things sind ja 3 Jahre vergangen nur.
Ja.
In die 4 Staffeln.
Ja.
Und jetzt ist es zum ersten Mal wieder so, dass man denkt, ja, das sind schon Erwachsene eigentlich und die spielen jetzt halt Teenager. Und jetzt sieht man es halt da irgendwie.
Ich finde aber, der Unterschied ist noch hinnehmbar, oder? Weil sie sind im richtigen Leben jetzt halt 18 und spielen halt...
Nee, im richtigen Leben sind die über 20 alle.
Na, sie, also die Bobby Miley Brown ist 18. Die Nancy ist älter, aber die spielt der Ältere.
Die Max zum Beispiel ist die Älteste, glaube ich, von denen. Die ist, glaube ich, 22. Und der Lukas ist 23.
Ja, okay.
Und das ist schon verrückt, dass dann erwachsene Leute, ich meine, sie machen es eh gut.
Sie machen es gut. Sie machen es super. Also hergerichtet. Sind super geschminkt und...
Aber gerade bei der 11 fällt es mir auf, dass so gerade das erste Viertel von der Serie, wo sie halt das Awkward New Kid ist, und sie wirkt dann schon durch das, dass sie halt jetzt schon eher jetzt mehr erwachsen ist wie Highschool Kid, wirkt es halt schon so doppelt so irgendwie seltsam.
Wie sie die Präsentation über ihren Dad macht.
Ja.
Wo man gedacht hat, das macht jetzt noch ein viel jüngere oder
jemand, der viel jünger ist. Sie wirkt da schon sehr, ja, das stimmt schon. Das passt nicht ganz. Ja,
wie Erwachsene, die ein Kind spielt. Genau, so wirkt sie halt
da. Ja, auch mit der Frisur und die Outfits. Das ist,
die Frisuren sind teilweise echt.
Trag halt dazu nochmal bei.
Die William, von William die Frisur.
Ja. Was soll das? Was soll das?
Aber was mich da auch echt schockiert hat, war das Pressefoto von der Bobby Miley Brown.
Ja, die geht, glaube ich, Miley Cyrus Wege, kann das sein?
Nein.
Aber da hat es auch ein Foto gegeben. Ja,
da hat sie nicht Dreads.
Da hat es auch ein Foto gegeben, da war sie so richtig aufgetakelt für irgendein Red Carpet Event. Und da hat sie einfach ausgeschaut wie 40.
Kann man, ja, ich habe das auch gesehen, weil wir haben, ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich darüber geredet habe.
Eben mir wahrscheinlich.
Mit einem Freund.
Es ist halt so, ich glaube schon, dass ihr Agency oder keine Ahnung, die werden halt auch sagen, hey, mach jetzt mal ein paar ordentliche Fotos, weil sonst bist du irgendwie, du musst jetzt quasi einen Sprung schaffen vom Kinderstar zur richtigen Schauspielerin. Also ich kann mir schon vorstellen, dass, ja, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm. Michi zeigt gerade das Pressefoto. Ich meine, die ist halt dementsprechend in einem Alter mittlerweile.
Schon, eben, aber ich war so schockiert, also nicht schockiert, aber ich war halt so überrascht, weil das war halt einfach, du kennst sie halt aus Stranger Things und aus Godzilla und dann haut sie da den Schlafzimmerblick quasi.
Jetzt hat sie fast schon verwechselt mit der Jennifer Lawrence.
Sie ist halt erwachsen worden einfach und das war irgendwie so schräg, aber nichtsdestotrotz, sie haben das in der Serie, finde ich, sehr, sehr gut gemacht. dass sie noch die Kids spielen. Aber es sind ein paar Szenen, wie das mit dem Diorama, ja.
Da steht ich habe verrückt gefunden, wie der Hopper ausschaut.
Ja, der hat sich
der wirklich vom Obelix, der hat ja so wirklich so Obelix-artige Figur gehabt mit dem Schnauzahn. Und jetzt schaut er einfach aus wie der Terminator, weil er sein Hellboy-Body immer noch hat, hey, wo er die vierte Staffel gedreht hat.
Aber das wird ja angesprochen auch ein paar Mal, oder sogar?
Ja, oh,
du bist jetzt gar nicht mehr so dicklich. Ja.
Passend zu seiner Rolle halt auch, weil er ja im russischen Gefängnis ist.
Ja, und er muss da arbeiten, körperlich.
Und genau. Da ja arbeiten muss, genau.
Und lustigste Szene, wo ich mit dem Mountain so lachen hat müssen, wie er dem Mann in Russen erklärt, er will, dass er ihm die Fessel abhaut fürs Brot. Raspi! Raspi!
Rasputini.
Genau. Also dann Folge 2 kommt der Mike zur Elfie nach Kalifornien und merkt, dass sie ihm eigentlich was vormacht, oder? Weil sie eigentlich so tut, als ob sie super,
ja,
super
in die Briefe cool hat sie ihm halt immer geschrieben. Ja, das ist alles
ziemlich,
super.
Ich habe eine ziemlich harte
Rollschuhfahren.
Ja, sehr Carrie-like Szene.
Ja, das haben wir auch gedacht. Wo man schon sieht, dass sie eigentlich schon, ja, die 11 ist halt nicht sozialisiert. Die ist halt,
Und das ist auch schräg. Anscheinend ist der Junge mit der Videokamera, der alles mitfilmt. Und man sieht einmal anscheinend kurz einmal aus Sicht der Videokamera quasi die Szene. Und da ist das Datum. Und das Datum ist anscheinend Geburtstag von William an dem Tag.
Wow.
Ach so, was? Und das hat er nicht gesagt und er hat nicht gefeiert, oder was?
Ja, und vielleicht, weil er ist immer total eigen. Also der William ist ja in der Staffel sehr, sehr, wie sag mal, verschlossen und irgendwie verheimlicht er was. Es wirkt so. Also ich gehe davon aus, dass er homosexuell ist.
Das ist ja, das ist aber schon spekuliert worden, glaube ich, online.
Ja, aber das ist ja fast ein bisschen klar, oder?
Es wirkt so, dass er den Mike verknallt ist.
Ja, und dass das nicht, das könnte man ruhig ein bisschen, das müsste man jetzt nicht so, wie sagt man, so kryptisch behandeln, das Thema in der Serie.
Man hätte es eleganter lösen können, so wie bei der Robin auch.
Ja, das war aber nicht so elegant. Jetzt gelöst, oder?
Ja, so ist es halt.
Ja, genau. Sie hat halt einfach gesagt, hey, das war jetzt nicht mit Unicorns und Christopher Street Day, aber es war schon ganz okay, finde ich.
Aber ich finde es halt zart, was der Will.
Ich wollte gerade sagen, bei der Robin ist halt, okay, das ist jetzt nur, weil sie das halt in dem Gespräch, da ist vorher, hat man sie gar nicht so viel gesehen, interagieren mit anderen Leuten, glaube ich, oder? Das ist nur, und jetzt in der neuen Staffel, da haben sie es schon halt hochgedreht, fast auf so. Oh, jetzt ist sie in der Arm von Band, von dem verknallt oder?
Ja, und es wird ziemlich gut, glaube ich, behandelt, dass das in die, also was heißt ziemlich gut, das weiß ich nicht, aber es wird behandelt, dass das in die 80er Jahre halt nicht so war wie jetzt. Ja. Da hast du die quasi in die 80er Jahre, wenn du da nicht aufgepasst hast, dann, und du hast das der falschen Person gesagt, dann.
Wir haben halt ein bisschen einen verklärten Blick auf die 80er Jahre durch Queen, Bowie, Jagger Geschichten, was man halt so kennt. Wo man sich denkt, Elton John, das sind halt für uns jetzt, ja, die waren immer schon homosexuell und das war voll akzeptiert, aber das ist halt nicht so gewesen.
Ja, eben, das war für die Privatperson, waren die 80er Jahre wahrscheinlich, es war ziemlich sicher so, dass es halt nicht schön war, dass die Gesellschaft nicht akzeptiert hat.
Ist ja jetzt noch nicht überall schön und immer.
Ja.
Aber jedenfalls genau, also das ist noch so ein Fact, den ich da dazu gelesen habe, aber ja nicht selbst gesehen.
Watch Mojo, Top 10 Things from Stranger Things.
Und so Clickbaiting. und in Hawkins passiert derweil eben dieser Mord, über den wir gerade vorher geredet haben, an dieser Cheerleader, Cheerleaderin. Ja. Chrissy, genau. Und es ist ein ziemlich brutaler Mord. Und
ja, boah, da habe ich echt nicht gewusst, wie ich reinschlagen soll. Ich habe mir gedacht, die hat eigentlich wegschlagen sollen, weil das hat mich ein bisschen
echt unerwartet.
Und es ist halt so, dass es halt im Haus im Trailer vom Eddie, seinem Onkel, passiert, wo der Eddie auch wohnt. Und der Eddie, den haben wir jetzt noch gar nicht behandelt, ist quasi der Game Master von der D&D-Gruppe vom Hellfire Club.
Ja, oder? Und das ist jetzt die Rolle, wo ich sagen muss, hey, das, da hätten sie, ich finde ihn cool und er hat das cool gespielt und alles. Ja, aber der Typ ist einfach mal über 30 spielt einen 18-Jährigen. Und das,
ja, aber da gibt es noch einen Kollegen von ihm, der dickere, glaube ich, in der Gruppe. Ja. Der ist ja, das denke ich mal, okay, der ist jetzt schon fast schon 40.
Ja, eben.
Aber, ja, aber da muss ich zu ihrer Verteidigung sagen.
Ja, er hat ein paar Klassen wiederholt.
Sie oder? Sagen ja, dass er schon zwei, dreimal sitzen geblieben ist. Und
ja, aber nicht,
quasi
aber nicht sagt, 20, 30 Mal.
Und jetzt quasi sagt, ja, aber jetzt so übertrieben finde ich es auch nicht.
Also jetzt ja, aber man sieht, dass das einfach ein Typ in seine 30er ist.
Hast du mal gesehen, wie er wirklich ausschaut? Im richtigen Leben?
Ja, du hast kurz den Haar.
Ja, schon komplett anders aus. Aber egal. Jedenfalls sehr charismatischer Typ. Einer der Fan-Favorites seit Folge 2, ja. Hatte einen sehr großartigen Auftritt dann. Und er kommt halt quasi ins Visier der Polizei, aber auch eines sehr wütenden Mobs an Schülern, vor allem der Cool Kids, was Lukas in die Zwickmühle bringt, ob er jetzt quasi seinem D&D-Club, wo er ja eigentlich auch dabei ist, ist aber verheimlicht, zur Seite steht oder eben bei den Cool Kids bleibt, wo er eigentlich immer hin, wo sie alle immer hin wollten. Also er sagt ja prinzipiell so, hey, ich bin jetzt extra da dabei, damit wir alle cool werden und quasi aus diesen Nischen nochmal rauskommen.
Ja, aber vielleicht sind sie schon so cool, dass man es denen gar nicht mehr sagen muss, dass sie cool sind.
Doch, sagen muss man das schon.
Ah, okay.
genau, und so endet dann aber auch Folge 2, glaube ich, mit dem, dass die Nancy, na genau, die Nancy ist dann noch.
Ja, die arbeitet für die jetzt. Ist das eine Zeitung? Die Schülerzeitung? Ist das noch die Schülerzeitung? Ja. Und das ist, glaube ich, die professionellste Schülerzeitung der Welt.
Ja, glaube ich auch. Sie kommt dann quasi so ein bisschen auf die Fährte, dass das dieser Mord eben nicht ein normaler Mord war, sondern wie das mit Upside Down zu tun hat.
Und sie kommt auf die Fährte und hoppla hopp, wird der Mitarbeiter auf die genau die gleiche Art und Weise umgebracht.
Genau.
Was ein bisschen, weil ich mir gedacht habe,
ja. Ja, das ist der, das ich sage jetzt schon mal, gegangen. Der jüdisch ausschauende Sidekick, oder? So habe ich den irgendwie in Erinnerung.
Ja, er schaut ein bisschen aus wie der Curb Your Enthusiasm, wie der junge, wie heißt der?
Larry David.
Ja, er schaut ein bisschen aus wie der junge Larry David. Okay. So stell ich mir vor, ja.
Ich bin jetzt an wunderbare Jahre gedacht, an den schlachsigen Freund von dem. Ja. Okay.
Genau, der wird dann auch noch umgebracht und... Und,
du musst den jungen Marilyn Manson.
Das ist nicht okay, aber ja. Aber ja, okay.
Da ist ja auch die Tachesszene, wo er im Auto sitzt bei der Nancy und mit dem Polizisten redet. Das finde ich erst super unheimlich. Wo ja. Der Polizist sich immer mehr verändert und immer unheimlicher wird und halt der Wegner ihn quasi anlockt.
Anwecknet.
Genau, Folge 3, Ende von Folge 2 kriegt die Joyce noch das Paket aus Russland mit der Puppe drinnen. Okay, und ruft dann eben in Murray, der sich dann auf dem Weg zu ihr macht. Genau. Dann geht's weiter, dass Joyce und Murray eben diese Puppe da aufbrechen, da einen Brief finden, eine Nummer und dann dort anrufen.
Die Grace nach Russland finden.
Genau, und dann schlussendlich. Lange Rede, kurzer Sinn, sich am Weg nach Alaska machen, um nach Russland zu fliegen.
Und zu dem Zeitpunkt war halt jeder der Meinung, er ist schon gestorben.
Genau, der Hopper.
Ja. Der Hopper und prinzipiell. Und
die Joyce hat quasi in der Puppe quasi einen Hinweis gefunden, dass der Hopper noch lebt und in Russland in Gefangenschaft ist.
Genau.
Und beste Szene von Murray. Russland alles ausgenommen, beste Szene von Murray, wie er nicht drauf klarkommt, wer der Stoner ist, weil er die ganze Zeit bei ihnen am Tisch sitzt.
Ja, genau.
Weil
Argyle.
Der Argyle, super Charakter auch, hat super. Zwar irgendwie nicht viel zum Tun, außer rauszufinden, wo in der Wüste dann quasi, weil er Indianer ist, wo die Reifenspuren sind, aber er ist einfach fantastischer Stoner-Charakter, wie er halt so ein bisschen an Cheech and Chong angelehnt, glaube ich, der Zeit und der Murray schaut ihn die ganze Zeit an und checkt nicht. Ja, und der sagt es dann ein paar Mal so, yeah, who is this guy? Still don't know who this guy is.
Ja, der ist ja auch super. Der läuft aber so mit, oder? Der läuft so mit, der ist irgendwie gut, so lustig.
Ja, warte mal, der Murray. Wann trifft er denn?
Ja, wo sie ihn...
Im Haus,
wo sie Kinder sagen, dass sie in Kalifornien
sind. Da ist schon die Ausrede mit, er ist leider in der Nähe gewesen und
genau, er war am Weg und jetzt da und die Joyce muss zu der Konferenz, weil die verkauft das
per Telefon irgendwas.
Was per Telefon das Buch Nachschlagewerk.
Ah, genau, die Enzyklopädie.
Genau. Genau. Und die Elf hat nach ihrem Ausrasch da in der Rollstuhl. Geil.
Die Rollstuhlbahn.
In der Rollschuhbahn wird sie von der Polizei quasi verhaftet.
Genau, weil sie also sie wird da quasi gemobbt und schlagt dann der Hauptmobberin schlagt sie dann, glaube ich, in den Rollstuhl, ne?
Oder was? Ja, mit dem Rollstuhl, so mit so einem Metallteil, glaube ich.
Die Bremse vom Rollstuhl haut sie auf den Kopf.
Ja, schlagt sie quasi mit dem. Also sie versucht dann nur ihre Kräfte einzusetzen, was die most cringy
Szene ist. Das ist echt cringe.
Ja, dann funktioniert das nicht, dann schlagt sie mit dem Rollschuh.
Ja.
Mann. Und jetzt weiß ich nicht, ob das, wie lange das dann dahin dauert, aber man kriegt dann, ich glaube, im Laufe von der dritten oder vierten Serie mit, dass es Militär aufmerksam wird auf die Morde in Hawkins und die Eleven eben sucht. Und ihr alter Gönner, der Doktor aus dem Labor in Hawkins, der quasi nach dem Daddy die Führung übernommen hat.
Genau, Sam Owens.
Sam Owens nimmt mit ihr Kontakt auf und quasi sagt ihr halt, dass er ihr helfen kann, ihre Kräfte wieder
zu bekommen. Genau, also sie wird von der Polizei quasi abgeführt, ist quasi bei den bösen Authorities und dann am Weg ins Gefängnis oder wird sie eben vom Sam Owens seinen Leuten quasi befreit und kommt in ein unterirdisches Labor, wo sie quasi in Sicherheit ist und wo sie ihr dann wieder ihre Kräfte zurücktrainieren wollen.
Und dieses Mal wird erklärt, woher die unterirdische Basis kommt.
Mhm.
Nicht wie in der dritten Staffel, wo die Russen einfach kilometerlange Gänge, kilometer tief unter Hawkins gebaut haben, sondern diesmal wird es erklärt. Und zwar ist es, glaube ich, Atomwaffenstützpunkt.
Und der wirkt jetzt auch nicht wirklich groß.
Nein, der wirkt nicht so groß wie die Basis unter dem Einkaufszentrum.
Aber was genau ist das für eine Behörde, die da arbeitet?
Das ist die frühe EU.
Weil die eigentlichen Feinde kommen ja dann, man muss jetzt
genau,
dazu sagen. Das ist in der Regierung was.
Genau, es ist Militär. Ja, also ja. Das Militär wird auf die Eleven aufmerksam, beziehungsweise auf den Dr. Owens und fragt sie, hey, die Morde, die in Hawkins stattfinden mit den verformten Jugendlichen, die schauen aus, als wären sie das Werk von einem Forschungsobjekt, an dem ihr in Hawkins geforscht habt. Lebt die noch? Und wenn ja, wo ist sie? Und der Owens sagt dann, nein, die lebt nicht mehr. Nimmt dann aber heimlich Kontakt mit der Elf auf und führt sie in Anführungszeichen oder bringt sie in die unterirdische Basis.
Genau.
Aber was, das habe ich irgendwie nicht ganz verstanden.
Das ist eine Regierungsabteilung, aber so quasi versteckt, also irgendwie geheime.
Ich habe immer gemeint, das ist FBI, die sie bei der Polizei abholt.
Nein, ich glaube nicht.
Das ist quasi, aber das ist jetzt nicht irgendein Geheimdienst oder so, oder?
CIA oder so, ich weiß es nicht.
Man sieht ja, was bei ihnen im Haus da sein, die zwei Agents, haben die irgendeine so Jacke an mit FBI oder was? Ich glaube nicht, oder?
Das ist übrigens dann später auch noch.
Was mich dann noch gewundert hat, ist, mit was für einer unfassbaren Gewalttätigkeit das Militär vorgeht gegen die.
Ja.
Das ist wie crazy da die eigenen Beamten als Bösewichte dargestellt werden.
Ja.
Also wirklich mit Folter und
weil das ist auch was, wo die Jungs dann, also der Max, der William, der Argyle ist da dabei, glaube ich. Nein, der Mike, der William und der Jonathan bleiben dann daheim quasi.
Der Argyle ist da auch dabei.
Nein, der ist da, glaube ich,
nicht.
Der holt sie dann, genau.
Aber sie ist ihre Pizza bestellen.
Und dann werden sie quasi von zwei so Polizisten oder von dieser Regierungsabteilung da, Soldaten, seien sie nicht.
Ich glaube, es sind irgendwelche Agents einfach.
Agents, genau, geschützt. Und dann kommt das Militär und tötet einfach
alle. Genau, ja.
Und sie entkommen dann, nehmen an von den Agents mit, dann kommt es auch zu so einer Cheesy-Szene mit, die Nummer ist im Kulli, blablabla, das finde ich auch ein bisschen,
Und dann müssen sie da beerdigt werden. Und dann
genau, sie machen sich da jedenfalls auf die Suche nach der Elfie und in Hawkins passieren weitere Morde Und die Jungs.
Und ich glaube, der Eddie ist ja dann schon untertaucht.
Genau, also der Eddie ist untertaucht.
Der wird ja gejagt und der ist, versteckt sich dann genau. bei dem Haus oder in dem Bootshaus von dem einen Drogen. Ist ja, er Drogendealer oder den Sicker? Ja, genau.
Und er erfährt dann ganz Hawkins, erfährt nach einer emotionalen Ansprache beim Towns-Meeting.
Sehr Tom Cruise gespielt.
Ja, er fährt dann ganz Hawkins an spirituellen Schub an Religiösen und muss sich dann quasi in bürgerwehrartiger Manier gegen die Satanisten verteidigen, was ich ziemlich cool gefunden habe, wie das, wenn man also jetzt in Anbetracht auf die Wirklichkeit, was die Satanic Panic in die 80s in Amerika für und Anführungszeichen Shitstorm damals schon war und wie gut das aufgeklärt worden ist und was für ein bescheuerter Shitstorm, das jetzt bei uns ist, obwohl genau die gleiche Scheiße in Amerika schon aufgearbeitet worden ist.
Ja.
Und quasi genau die gleichen Lügen und genau die gleiche Vorgehensweise jetzt in Deutschland und im Dachraum quasi um sich greift. Wobei das schon seit 20 Jahren in Amerika geklärt wird, was das für Blödsinn ist. Ja. Aber cool aufgearbeitet nochmal in der Serie.
Mhm. Genau. Und dann geht's weiter, dass eben die Max zum Opfer, also quasi zum Ziel Nummer 1 vom Wegner wird. Und sie finden eben raus, woher, also wie das mit dem Wegner alles zustande gekommen ist. Also prinzipiell besuchen sie noch einen Mörder, der seine Familie umgebracht hat in der Nervenheilanstalt, wo sie eigentlich meinen, dass das der Wegner ist.
Wer war das?
Der England, wie heißt der? Ah, ja, der, was ein Freddy gespielt hat.
Ja, genau. Robert England.
Robert England.
Genau.
Cooles Kram, finde ich. Ja.
Boah, aber den haben sie auch gut maskenmäßig hergerichtet mit den Augen. Das alles,
Und versuchen halt rauszufinden, was der Wegner eigentlich vorhat. Das ist auch wieder eine relativ klassische Folge. Und der Hopper kämpft dabei in Russland ums Überleben im Knast.
Genau. Mit dem deutschen Mann in Hollywood mittlerweile. Der ist schon bei Game of Thrones ordentlich, der hat den Mann ohne Gesicht gespielt in Shaq and Hagar bei Game of Thrones. Ich bin gar nicht gekannt zuerst. Der russische Wächter gespielt eben vom deutschen Namen, also Namen vom Schauspieler weiß ich jetzt nicht, ist aber deutscher Schauspieler und hat eben bei Game of Thrones schon eine ziemlich tragende Rolle gespielt. Cool, dass der so Karriere macht jetzt. Bei die zwei größten Serien Knüller, die sind die letzten 10
Vollgas, ja. Und der macht es auch gut, finde ich. Dann geht's die Elf ist dann im Labor und versucht mit kriegt quasi ihre Vergangenheit nochmal vor Augen geführt. Und Dr. Owens versucht mit seinem Team ihre Kräfte wieder herzustellen.
Genau, da muss man dazu sagen, jetzt noch
zusammen mit dem alten Vaterfigur.
Papa.
Ist der ja schon aufgetaucht, oder? Schon, gell?
Er kommt ja wieder zu später, oder? Ja.
Er kommt
oder ist er schon von Anfang an da?
Er ist in der Untergrundbasis von Anfang mit da und hat quasi überlebt.
Ja.
Weil man meint ja, dass er bei Staffel 1 ums Leben
gekommen ist. Genau. Und ein ziemlicher What the fuck-Moment, finde ich. Also, ich habe schon ziemlich hart gefunden.
Ja, man sieht ja, ich glaube, das ist eh eine der ersten Folgen, oder? Wo so ein Rückblick sieht, wo er halt noch jünger ist und mit den Kindern arbeitet.
Wo man eigentlich sieht, dass er eigentlich gar nichts irgendwie nicht so was Besseres
wollte. Und da ist auch schon der erste, ich sage mal, kann man schon sagen, Red Herring, wo man meint halt, dass die ganzen, da gibt es die Szene, wo die ganzen Kinder dann tot in dem Raum sind und man meint, die Eleven hat das alles.
Genau. Wo sie anscheinend die erste Folge in Amerika anders geschnitten haben, weil da kurz vor Release dieses Massaker in der Schule war.
Okay.
Oh je.
Und deswegen haben sie das da, weil die Szenen scheinen schon ziemlich, also das war schon ziemlich hart geschnitten und
gefilmt. Aber es ist halt eigentlich die perfekte Einstiegsfolge dann.
Ja, schon
so.
Voll.
Du weißt nicht, was los ist und so.
Ja, ich finde, ziemlich gut gemacht, die Eleven aus der ersten Staffel computermäßig digital.
Das, genau, das haben sie gemacht. Das Gesicht verjüngt oder halt.
Das war Kinderschauspielerin.
Ja, weil es gibt ein Foto,
das Setfoto mit Bobby Millie Brown, wie sie zusammen mit ihrem Kinderdouble.
Ja, Millie Bobby Brown.
Übrigens, ich habe das erst durch die Memes rausgefunden, aber habt ihr gewusst, wer der Schauspieler, der Matthew Modine, wer das ist, der den Papa spielt? Mhm. Der Joker von Full Metal Jacket.
Echt?
Ja.
Ah.
Das ist der gleiche Schauspieler. Und ich dachte, was?
Geil.
Okay.
Cool. Ist ja alt geworden.
in 40 Jahren.
Genau, und in Hawkins kommt es dann dazu, dass die Crew quasi in das Geisterhaus geht. in das Haus von dem Herrn, den sie da in der Nervenheilanstalt.
Und da ist natürlich It Full Circle.
Genau, ja, ja. Das ist schon sehr, sehr, ja. Ich war, man meinte, als die Trailer hat, es geht nur um das Geisterhaus, oder nur um das Haus, ja. Oder? Das war so ein bisschen
geteased. Das habe ich auch gedacht, ja.
Ist aber, dann kommt dann eigentlich nur ganz, ganz kurz vor, ist aber auch ziemlich cool und sie finden halt immer wieder mehr quasi raus, was die Verbindung vom Wegner Upside Down und zum Upside Down ist. Dann sind wir schon in Folge 6. Das war die letzte Folge von Teil 1 der letzten Staffel.
Ist da schon ausgewiesen?
7 und 8 sind dann extra.
Okay, okay.
Genau. Da sind dann die Joyce und der Murray schon in Russland und probieren ihn in Hopper zu retten.
Da ist eine meiner Lieblingsszenen, falls das da schon ist in der Folge, wo halt der Murray sein Karate auspackt. Im Flieger.
Ja.
Das ist das, richtig geil.
Das, ja. Da ist er nochmal so drei Level für mich gestiegen und dachte, ja, jetzt macht er die Karate-Moves. Und wo es so selber überrascht ist, ich hab's ja voll drauf, hä? Hey.
Weil er immer gesagt, wo er so sagt, ja, aber den Johnny hat er auch geschlagen. Wie alt ist Johnny? 12. Ja. So gut.
Zuerst meinte er schafft es nicht. Und dann, er hat es voll drauf.
Ja. Was da so cool ist, weil Karate war ja in die 80er Jahre so ein Ding, oder? Hat ja jeder irgendwie nach Karate Kid und American Fighter und Bloodsport und wie soll ich, wollte jeder
Karate Tiger.
Karate Tiger. Ja. Deshalb hat mich wieder voll daran erinnert, dass er halt mit irgendwelchen Kids trainiert.
Ich frage mich da jetzt, weil ich gerade vor kurzem, oder weil ich jetzt momentan gerade Better Call Saul schaue, gerade dran bin, wo mir aufgefallen ist, dass die Deutschen, weil bei Better Call Saul kommen ja einige Szenen vor, wo Deutsch gesprochen wird, die ja in Deutschland spielen. Und da ist mir aufgefallen, ja, die reden alle Deutsch. Die reden alle akzentfreies Deutsch. Echt gut. Hm. Mich würde interessieren, wie gut sie Russisch reden in Stranger Things.
Unser Mann in Hollywood kann ja anscheinend 6 Sprachen fließend. Und ich glaube, da ist Russisch auch dabei.
Der Schakan Hagar.
Ja, ich glaube, dass der, dass das schon ganz legit klingt.
Und der Murray?
Murray glaube ich nicht, weil Murray ist ja...
Ja, aber der geht da als Russe durch.
Ach so, das meinst du.
Ja, er geht ja, er fährt ja in Gulag und geht quasi als Russ, also er redet mit anderen Russen und sie akzeptieren ihn als Russen. Das würde mich wundern, wie gut das dann klingt wirklich für jemanden, der Muttersprache.
Weil bei uns ist es ja genauso, wenn du merkst, okay, der soll sich jetzt tarnen und soll ein Deutscher sein und du merkst sofort bei 30 Worten, der halt sagt...
Ja, aber voll. Bei der Call Saul reden sie wirklich... Ja,
heutzutage ist das...
Akzentfreies Deutsch. Weil es vielleicht Deutscher sein. Oder synchronisiert.
Ja, nein, da haben sie sich halt die Mühe gemacht. Also wenn das schaust auf Englisch, dann die reden quasi, das sind wahrscheinlich Muttersprachler oder wie gesagt synchronisiert, aber zumindest haben sie sich die Mühe gemacht und sie reden wirklich perfekt Deutsch.
Ja. Mir kommt vor, es ist eher das Problem, wenn es bekannte Schauspieler sein und die müssen dann plötzlich Deutsch reden oder so. Und da ist, merkst du halt sofort.
Wie bei der war das der Fassbender bei Inglourious Basterds?
Ja, das war super. Ja. Ja, der spielt nämlich, ich meine, der kann nämlich besser Deutsch, wie er da spielt.
Ja, stimmt.
Das ist ja echt gut. Der spielt ja quasi, der spielt sich selber, dass er mit Akzent redet.
Aber zum Beispiel, wenn in irgendeiner Agentenserie plötzlich die Hauptdarstellerin, ich weiß nicht, die Jennifer Garner irgendwie in Alias dann plötzlich Deutsch reden muss und du halt weißt, ja, okay, jeder Deutsche wird sofort
erkennen. Ja.
Das ist halt ein Problem, was halt wir haben, schon wahrscheinlich. Also deutschsprachige Leute, heißt das so?
Genau.
Deutschsprachig.
In Folge 6 kommen noch ein paar wirklich coole Sachen vor. Da ist
ja, aber wir haben jetzt schon die Dinge, haben wir die übersprungen schon mit der Max?
Nein, ich glaube, die ist in Folge 6.
Okay.
Weil in Folge 6 ist auch das mit dem Haus mit der Freundin vom Dustin. Das crazy Haus mit dem Klonen.
Das ist schon vorher. Ich glaube, das ist später.
Das ist Folge 6.
Ey, das hat mir ein bisschen, da habe ich nicht richtig gewusst.
Ey, da ist fast zu viel in kurzer Zeit irgendwie für mich.
Weil
das eine Kind, was da Dschungel spielt oder irgendwas.
Und so. Das dann immer aufgegriffen wird später dann, oder?
Ja, das ist ja, warum ist das Haus so crazy? Meine, der Papa arbeitet die ganze Zeit, die Mom ist nicht da und das Haus ist einfach crazy.
Das war so ein bisschen, als ob sie Jumanji jetzt aufgemacht hat.
Ne? Genau.
Ja, und dass sich der Argyle da ins Kindermädchen oder in die Babysitterin da schnell nur verliebt.
Genau,
das wird dann immer aufgegriffen. Da habe ich mir ein bisschen gefragt, so, ey, kenne ich da irgendeinen Film aus die 80s nicht, wo der da quasi auf das anspielen soll oder was soll das sein? Also das, oder soll das, keine Ahnung, das hat ganz komisch irgendwie, war das. Weil das hat man ja in der 4. Staffel nicht mitgekriegt, dass die so wohnt oder dass die so lebt.
Nein, da hast du nur ihr Zimmer gesehen.
Ja.
Genau, und was noch passiert in der sechsten Folge, ist eben Max, also da quasi der Angriff vom Wegner auf die Max, wo sie dann eben mit dem Kate Bush Song, das ist richtig gut. Und der Steve opfert sich ja auch für, also opfert sich für die Gruppe, oder? Also da, wo
ah, im Wasser.
Genau.
Okay. Mhm. Wo sie die ja. Eingänge sucht.
Ja, da, ja. Ich sag, no chance in hell, dass das irgendjemand in dem Alter macht. Hey. Also tut mir leid. Das ist ja wirklich. Das ist ja. Also das habe ich echt super crazy gefunden. No schlimmer könnte mein Eingang nicht machen. Das ist so Angst. So ja. Angst. Ja.
Und das finde ich dann
dunkle, auch. In der Nacht, ins Wasser runter, in die andere Dimensionen. Es gibt, du kannst nicht noch mehr Angstfaktoren
zusammen. Und ich finde das dann, ab Folge 7 ist das dann gleich, wo sie so quasi fast problemlos zwischen Upside Down und realer Welt hin und her switchen.
Ja, weil, sie sich was herrichten, ja.
Genau.
Ja. Aber das ist auch eine super Szene, wo es das Durchhalter oder ja. Das Bettlaken
ja, durchhalten. Ja, und wo sie halt sich so preppen, oder? Für den Kampf.
Ja, das ist cool. Da gehen sie einkaufen noch in den Laden.
Ja, genau.
Und das nein,
ist das ein Laden? Das ist ja so eine Messe, glaube ich, sogar, oder? So eine Gunshow?
Nein, was war nein das? So einem riesen Gunladen seien sie halt.
Ja, kann schon sein, dass es das so eine Gunshow ist, doch. Mhm. Oder?
Nämlich kommt vor, es ist so wie bei die, ist halt so ein riesen Waffenladen.
Ja, weil da treffen Walmart sie dann den. Das Geile ist nämlich, dass also die Held, also die unsere Charaktere bereiten sich vor für einen Kampf fürs Upside Down und die Faschos bereiten sich vor für einen, die Jocks bereiten sich vor für einen Kampf gegen die Dungeons and Dragons Gruppe.
Ja.
Kaufen sich einfach Revolver. Ja, und ich bin jetzt nicht so in die Folgen rein, der Michi hat das, weil die will dann noch quasi zu dem Jock will ich dann noch was sagen.
Ja, also prinzipiell geht es dann so, dass sie halt in Russland, wir haben immer noch die dreigeteilte Crew quasi, die Joyce und der Murray sind in Russland beim Hopper mit dem russischen Soldaten, der mittlerweile auch gefangen ist und wollen ihn da quasi wieder in Hopper dann wieder aus dem Gefängnis, der wird ja wieder zurückgebracht quasi, der flieht, wird
nach gefangen, Kamtschatka.
Genau, kommt wieder zurück ins Gefangenenlager und dann flüchten sie, also dann befreien sie ihn quasi wieder in Hopper. Und gehen dann wieder zurück schlussendlich ins
genau. Aber was wir noch nicht erwähnt haben, ist, dass halt in dem Gefängnis schon, ich glaube am Ende der letzten Staffel war schon klar, da ist eine Verbindung mit dem Upside Down.
Genau, dort ja, haben sie
die züchten
Demogorgons genau. Und aber auch Mindflayer und alles ist da quasi.
Ja, die haben so richtig so einen Laborsetzkasten mit so Flüssigkeitssäulen, wo da so
genau.
Gezüchtete Monster drin schwimmen aus dem Upside Down. Und ein Charakter, der im Internet, glaube ich, ein bisschen gefeiert wird, den ich aber extrem unsympathisch gefunden habe. Ich dachte, hoffentlich stirbt der Juri, ihr Kontakt in Alaska.
Ja,
der sie dann, er ist manchmal, finde ich, den habe ich ganz cool gefunden und dann war er dann wieder Arschloch und habe gedacht,
ja,
ich weiß.
Ja, und auch was für unnötig, wie unnötig übertrieben der gespielt wird. Also das, der hat mir nicht getaugt, muss ich sagen.
Wo dann karatemäßig vermöbelt worden ist.
Das ist schon Murray.
Genau, der Dustin, also dann geht es eben darum, die in Russland immer nur der Ausbruch, beziehungsweise der Einbruchversuch. In Hawkins kommt wieder mal der Dustin drauf, was Sache ist, oder? Weil der Dustin ist irgendwie so doch das Brain der Gruppe mit seiner Thinking Cap auf. Sie bereiten sich halt auf den Kampf vor. Und die Eleven ist im Labor und hat eben auch den großen Durchbruch.
Die kriegen quasi, so Stück für Stück kriegt sie immer mehr mit, was da wirklich passiert ist
in der Vergangenheit. Genau. Und kommt dann eben drauf, dass das ist, glaube ich, schon in der Folge.
Ich glaube, das ist der große Cliffhanger, so ja. Was man erfahrt, was da passiert ist, genau.
Genau, dass sie eigentlich ist Upside Down und in Wegner erschaffen hat. Dadurch, dass sie alle anderen eigentlich retten, also beschützt hat. Also sie hat eigentlich gegen Wegner, der die Nummer 1 ist, oder? Quasi der Erste im Labor war mit diesen Fähigkeiten, der aber dann durchgedreht ist.
Auf das Kind, auf der Pfleger, auf das Supermonster.
Genau. Der
der ist mit irgendeinem Chip im Knack, oder?
Ja, richtig.
Knack, genau. Der ist irgendwie so kaltgestellt worden, ich weiß nicht, ja, genau. Der hat halt keine Kräfte
mehr gehabt. Mit einem ominösen Chip. Wird auch nie erklärt. Die haben ja in die 80s einfach schon Chip-Technologie, wo man nicht erklärbare psychokinetische Fähigkeiten ausschalten kann.
Und sie hilft ihm, das da loszuwerden und dann hat er seine Kräfte und dann flippt er aus. Und
das war ja nur in die 70er Jahre, oder?
Das eigentlich nur in die 70er
Jahre. Dann bringt er alle um und die Elfe stellt sich ihm und sie kämpfen und sie bringt ihn dann quasi nicht um, aber ins Upside Down und er verwandelt sich zum Weg.
Wobei das gar nicht richtig zur Sprache gebracht wird, warum er das macht, oder? Warum bringt er die ganzen Kinder um in der Facility?
Böse gewesen vielleicht.
Aber das finde ich, das habe ich nämlich eine extrem heftige Eskalation gefunden, dass er halt.
Ja. Dann hat er nur das Hundewelpen geschlagen.
Ja. Ja.
Genau. Und dann geht es auch schon in die letzte, nein, die vorletzte Folge.
Plötzlich. Zwei kommen ja, noch, ja.
Sorry.
Und die sind aber extrem lang.
Waren die 8 und 9 waren die letzten zwei. Noch ist jetzt erst der Cut gewesen.
Okay.
Nach der Folge war der Cliffhanger, dass sie es gemacht hat. Genau. Und dann geht es halt eigentlich die letzten zwei Folgen darum, dass die Nancy kriegt quasi die Info, wie es ausschauen wird, nachdem Vecna quasi gewonnen hat. Man erfährt, dass Vecna 4 Opfer braucht. Sie schmieden dann quasi den Plan, dass sich die Max als 4. Opfer im Vecna anbietet.
Also die Nancy wird als einzige von ihm freiwillig wieder.
Genau. Quasi. Genau.
Er wollte ihr nur sagen, so, hey, das.
Das passiert und hat sie quasi wieder freilassen und die Max opfert sich dann und sagt quasi, hey, ich spiele den Köder, ich schaffe das, ihn hinzuhalten, bis ihr im Upside Down quasi seine wahre Gestalt, weil er muss ja quasi im Upside Down, hängt er da immer an seine Tentakel, wenn er sich ins Mind von seinen Opfer quasi teleportiert und da sie sagt, die Max sagt, sie kann es aushalten, ihn so lange quasi zu beschäftigen, bis unsere Helden im Upside Down beim Vecna sind und seinen Körper und ihn dort quasi umbringen.
Genau, und da habe ich etwas, da wollte ich jetzt was fragen, wie ihr das verstanden habt. Also es gibt die Wirklichkeiten des Upside Down, das ist in wird ja jetzt seit der ersten Staffel schon etabliert, das Upside Down einfach als Dimension, als so albtraumhafte Variante der Wirklichkeit, die in der 4. Staffel wirklich kopfüber existiert von der Wirklichkeit. Und dann gibt es ja immer noch die schwarze Ebene, in der die Eleven operiert, wenn sie Leute sucht. Mhm. So, das ist quasi das Unterbewusste, wo alle Menschen oder alle Lebewesen connected sind, oder? Und die Welt, in die der Vecna seine Opfer holt, in der er das Haus hat, wo die ganzen Opfer stehen, ist es das Gleiche?
Nein, das ist
oder ist es eine vierte? Ist es eine vierte Ebene?
Das ist im Kopf von demjenigen.
Ja, weil die Eleven kann ja dann schlussendlich der Max so zu Hilfe kommen, indem sie in der schwarzen Welt sucht, oder?
Ja, aber sie geht dann in der schwarzen Welt in den Kopf von der Max.
Ah, okay, ja. Weil das wird dann irgendwann. Bin ich dann gedacht, okay, wo spielt das jetzt? Ist das Upside Down? Na, das ist nur im Kopf von der Max.
Ja.
Aber ihre Kumpels sind im Upside Down. Und
ja, es ist
schon langsam ein bisschen kompliziert.
Mhm. Aber prinzipiell ist das die Story da, der Mike, der William und der Jonathan suchen die 11 immer noch.
Ist der Argyle, der ist schon
noch
dabei?
Argyle ist auch noch dabei, genau. Mhm. Die fahren da mit dem VW-Bus 100 Tausende Kilometer durch Amerika.
Haben die mal gedankt eigentlich? Ich weiß gar nicht.
Keine Ahnung.
Danke beim Nachladen.
Mm-mm. Aber finden sie dann, machen wir es kurz,
die Eleven hat
ihre Kräfte wieder, bringt Hubschrauber zum Abstürzen.
Ja, Moment, da ist ja dann nur die Szene, wo das Militär, die anderen Regierungsbeamten, da ist dann Krieg in der unterirdischen Basis.
Ja,
wo
schießen einfach alle über den Haufen.
Und dann die Wahnsinnsszene, oder? In der Wüste. Mhm.
Mit dem Sniper.
Hubschrauber. Holy shit, das habe ich geil
gefunden. Ja, und dann lässt sie eben ihren Papa auch noch sterben.
Er wollte, glaube ich, dass er ihr vergibt.
Genau.
Und dann macht sie es nicht.
Genau, er fragt sie, ob sie ihm vergeben kann und sie macht es einfach nicht und er stirbt dann. Und sie machen sich auf den Weg dann.
Erstaunlich kaltherzig
für sowas. Ja, erstaunlich. Sie machen sich dann auf den Weg nach Hawkins. Nein, nicht nach Hawkins. Sie wollen nach Hawkins, ist zu weit weg. Dann kommt die großartige Szene. Sie brauchen natürlich wieder ein Becken mit Wasser und ganz Isolation viel Salz. Tube. Und ja. Wo gibt's viel Salz? Natürlich im Pizza Place, wo der Argyle arbeitet, beziehungsweise in der Pizzakette.
Ja. Wo der Klon vom Argyle arbeitet.
Genau, wo sie super klischeehaft an den Mitarbeiter, so wie bei den Simpsons auch, das Fastfood-Guys, oder?
Das habe ich so geil gefunden, dass in der Pizzakette, die es in den ganzen USA gibt, offensichtlich in jeder einzelnen Filiale, so Proto-Stoner arbeitet.
Das muss aber so gewesen Argyle. Sein, oder? Weil sonst, warum machen sie das? Irgendwie muss da wahrer
und dann, und das war schon fast schon zu viel, wo man gedacht habe, okay, nachdem ich jahrelang oder monatelang im Internet so das Meme halt mit, hey, Ananas-Pizza, hey, gut oder nicht gut, haben sie es dann noch schnell in Stranger Things einbauen müssen.
Ja, genau, ja, stimmt, weil er die Pizza macht.
Oder? Ja. Aber wisst ihr, was mir das ein bisschen erinnert hat, so wie, das ist ein bisschen bei Star Trek, wo quasi jeder Planet eine Masse hat und die haben eine charakterliche Eigenschaft. Ja.
Und so ist ein bisschen anders.
Also. Ja, genau, und so ist es bei Stranger Things mit dem Pizza-Shop. Da hat die Pizza-Angestellten haben eine Eigenschaft, knallharte Stoner.
Wirklich, ich möchte echt wissen, ob das in den 80er in Amerika so war, dass bei den Pizzabuden immer irgendwelche Stoner gearbeitet haben. Sie bestechen ihn dann mit einem Joint.
Mit Arm.
Mit Arm, ja.
Der offensichtlich 4 Stunden lang
geht. Der Joint sein muss und lassen der Elfi dann, also der Eleven, ihr Bart ein und sie begibt sich quasi auf die Suche nach der Max.
Und das war aber der Moment, wo ich dachte, okay, die kommen nicht mehr zusammen alle. Das ist...
Stimmt.
Weil viel Film gibt es da oder Serie gibt es da nicht mehr, die schaffen das nicht mehr, weil das war bis jetzt immer, oder?
Genau,
oft getrennte Handlungsstränge, aber am Ende ist irgendwie das alles zusammengekommen.
Genau, und dann am Ende, also dann findet die Eleven die Max und es kommt zum großen Showdown, einerseits im Kopf von der Max zwischen Vecna und Eleven, was am Anfang schlecht ausschaut für die Eleven. Parallel kämpfen die anderen vier,
die Nancy,
Dustin, Lucas,
Robin.
Robin und Steven und Co. oder Steve und Co., wo ich lang gemeint habe, dass Steve stirbt, kämpfen gegen die körperliche Form von Vecna im Upside Down.
Dustin und Eddie.
Dustin und Eddie wollen sie quasi Ablenkmanöver machen. Und in Russland gehen die Joyce und der Murray und der Hopper und der russische Wärter und der komische Pilot wieder zurück ins Gefängnis, um dort die Schwarmintelligenz quasi auch noch zu bekämpfen. Um die Kids, woher sie wissen, dass die Kids...
Ja, das ist ein bisschen wahrscheinlich.
Ich das fast nicht ausgehalten. Das
machen wir jetzt, das ist voll wichtig.
Ja, wie lange geht das? Ich halte es nicht aus. Ich habe extrem schwitzige Hände gehabt. Das war einfach fast zu viel Aufregung und zu viel Showdown. Ich war ganz... So die Hände zu feucht
gepackt. Aber da ist dann im ersten Moment gedacht, ganz schön kitschig. Und dann aber... Das ist schon irgendwie voll geil. Und Metallica, wo er anstimmt mit Metallica, Ride the Lightning. Ist das right? Na, Master of Puppets.
Master of Puppets. Das war richtig. Und da ist halt so, wir brauchen Musik. Und dann hast du die Kassette, das ist Musik. Das ist großartig. Und also, das Gitarre, also das Master of Puppets auf dem Dach oben von dem Trailer im Upside Down, großartig. Dass er selber anscheinend das wirklich geübt hat, das zu spielen. Mega. Sein Tod am Ende, Spoiler, total unnötig.
Das ist so geil. Hey, ich lock die alle weg da und fahrt mit dem Radl und dann ist er 10 Meter weg und da hinten liegt er und das den so. Ja. Ist leider drüben, ja, dann rettet er.
Und das ist leider total unnötig, sein Tod, oder?
Ja, aber das ist ein bisschen, ich glaube, das war dem geschuldet, dass sie halt so die Stakes ein bisschen erhöhen wollten. So, jetzt können Leute sterben, weil die haben ja sicher gewusst, dass der Eddie beliebt ist. Oder
Die haben ja das so
angelegt, dass er quasi Publikumsliebling wird, weil er so Underdog ist und so unschuldig. Und ich meine, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass nicht vom Hauptcast, was heißt enttäuscht? Aber sie hätten schon so ein bisschen. Nur ein bisschen Zeichen machen können und wirklich jemanden opfern.
Aber das habe ich mir gedacht, dass das mit der Max.
Ich habe auch gedacht, dass die Max am Ende stirbt.
Weil ich mir gedacht, okay, da wird nichts passieren. Und dann siehst du, wie die ersten Gliedmaßen halt so anknacken.
Ja, und dann denkst du, oh shit. Okay, das kann nicht mehr gut werden. Also, Eddies Tod, meiner Meinung nach, war irgendwie total unnötig, jetzt von der Story her. Nichtsdestotrotz, die Elfi oder 11 war ja, hat sich ja mit dem Mike ein bisschen zerstritten im Laufe der Episode, der Staffel, weil er nie gesagt hat, dass er sie liebt und sie halt irgendwie
Communication
genau,
Problems.
Und er es aber sich nicht sagen hat traut und bla bla bla. Und am Ende des Tages verliert die 11 eigentlich gegen Vecna im Kopf von der Max, was dazu führt, dass die Max eigentlich eben auch fast stirbt.
Also Gehirntod ist die
jetzt. Genau, oder? Und dann aber der Mike
wow, da quasi... Da müssen wir fast noch erwähnen, wenn man halt meint, es kann immer spannender werden, dann tauchen die Jocks plötzlich auf, wo der Lukas aufpassen muss auf die Max.
Genau.
Wow. Und er dachte, oh fuck, was passiert
genau, jetzt halt? Genau, das war... Also weil die Max schwebt dann quasi schon so in den Griffen.
Er muss sie halt retten, indem er das Lied halt so bereit hat.
Genau, schon. Und er steigt dann, der Oberjock steigt noch auf den Walkman und du denkst, oh scheiße, also die Max ist fix geliefert.
Und dann, wie geil der Typ einfach quasi gekillt wird so nebenbei.
Ja, das ist dann am Ende noch. Aber Lukas kämpft dann gegen ihn, die Max schwebt, ist in die Griffe vom Vecna und Mike gesteht quasi der 11 seine Liebe, was ihr die Kraft gibt, um den Vecna doch nur zu besiegen.
Plus das, was der Hopper so macht, oder? Das hilft
plus das, dass der Hopper, dass Deno den Original-Conan-Schwert.
Ja, das ist aber schon auch geil.
Aber das kann Stranger Things machen, ja. Man kann sich das erlauben. Und das regt sich keiner drüber auf, sondern jeder findet es geil. Oder?
War das Original-Prop oder
ja, ist
das
noch? Nein, das ist Original-Conan-Schwert. Okay. Ja. Da im Demogorgon in Kopf abschlagen. Die Nancy. Aber die Nancy killt.
Die schießen im Vecna gleichzeitig in seiner körperlichen Upside-Down-Form. Im Upside-Down mit der Schrotflinten.
Plus Molotow.
Aber sie schießen ihm nicht ins Gesicht, sondern sie schießen ihm in die Brust die ganze Zeit, weil ich mir gedacht habe, hey, schießt ihm die ganze Zeit in die Fresse.
Ja, das glaube ich, bei einem Monster ist das egal, oder? Also ich meine.
Ja. Aber jedenfalls.
Da zählt ganz anders.
Kommt dann noch der Conclusio, ist, glaube ich, dass der Vecna noch sagt, ihr habt es eigentlich schon verloren.
Genau.
Oder? Das sagt er noch, weil sie meinen, sie haben gewonnen, aber eigentlich haben sie schon verloren. Und dann geht ein riesen Riss durch
die
wirkliche Welt. Durch Hawkins,
durch einen Jock,
durch einen Basketball-Captain. Einfach so nebenbei wird der zerrissen und aufgelöst. Und dann ist quasi das Ende von Staffel 4, ist dann das Riesenriss durch Hawkins geht und dort irgendwelche aller Ghostbusters
Geister rausholen.
Teilweise haben sich die Szenen so gedeckt, was die Nancy gesehen hat, so das Ende.
Ja.
Ja.
Und dann ist halt dort doch ein bisschen anders, hat dann irgendwie aufgehört einfach, glaube ich, oder?
Genau, also dieser Upside Down bahnt sich so einen Weg durch.
Weil die Max halt, sie lebt noch, also ich weiß nicht genau mal was ist, also die 11 probiert das so nochmal in ihren Kopf reinzukommen und da ist halt nur dunkel, glaube ich,
genau, am Ende.
Also
genau.
Ich glaube, man vermutet einfach das Hirntod, oder aber der Körper ist noch da und das Herz, also sie ist noch da und deswegen ist das Ritual halt nicht ganz abschlossen
gewesen. Genau, und der Lukas liest ihr auf Stephen King Buch vor und sie versuchen sie halt, da treffen wir auch alle wieder zum ersten Mal aufeinander. Also da ist dann die Crew wieder vereint in Hawkins und man sieht quasi, wie es die Welt zerreißt. Ende Staffel.
Er ist da, wo ist denn die Szene, wo die 11 halt einen Hopper wieder sieht? Da sind sie ja.
Das ist da. Wo das schwarz-goldene Cup laufert.
Ist das erste Mal?
Das ist das erste Mal wieder, ja. Wo sie dann, da erfährt sie, dass er nicht tot ist.
Ja, genau. Da tauchen sie auf, ja.
Und den,
ja. Und den.
Jetzt muss ich noch was fragen am Schluss, weil ich etwas nicht ganz verstanden habe bei der vierten Staffel. Weil
warum?
Man sieht ja, dass die 11 in Vecna, in seiner menschlichen Form, in dem Institut an die Wand forst und dann so zerstört, dass sie quasi einen Riss in die Wirklichkeit macht und dann ein Tor öffnet ins Upside Down. Ich habe das so verstanden, dass das Dimension ist, die immer schon da war, aber sie halt ein Tor dahin geöffnet hat. So.
Oder? Ja, weil der Vecna, man sieht ihn ja, am Anfang ist er noch nicht ganz der so wie er.
Die Blitze.
Ja, aber er schaut dann am Anfang noch nicht ganz so aus, wie er halt dann
na, eben,
am Ende ist. So, und ich glaube, er ist so lang da irgendwie, Die Demo, Zeit, glaube ich, verläuft anders vielleicht.
So Demo-Docs sind da schon.
Genau, er geht da doch, der wandert doch da und so und dann siehst du
den Demo-Docs. Oder ist das eine Dimension, die die L erschaffen hat durch das?
Ich glaube, dass da einfach eine Verbindung geschaffen worden ist. So habe ich es verstanden.
Die hat es schon gegeben. Ja, so habe ich es auch verstanden.
Okay, ja, wahrscheinlich.
So halt, ja. Das also ist sowas hat, wie die Hölle, so ungefähr.
Okay, also sie hat die Hölle nicht erschaffen,
nein, indem sie ich glaub, in der, okay, sie hat ihn erschaffen. Okay. Ja, so. Ja, genau, das war Stranger Things. Jetzt haben wir unseren...
Boah, das ist aber ausgeartet plötzlich.
Ja, aber wir sind schon besser.
That escalated quickly.
Ja, aber ich würde sagen, nachdem es eh mehrere Episoden dieses Sommer-Specials gibt, diese Sommersause, beenden wir das jetzt da. Wir sind nicht ganz in einer Stunde, eine Stunde 36. Vielleicht schneidet der Marco noch einen oder anderen schlechten Gag
von sich raus. Ach, das lassen wir
auch. Das wären die 10 Sekunden.
und ja, ich sag...
Nein, wirklich, ist das ein Witz?
Jetzt, nein, ist kein Witz. Ich sage jetzt einmal schon danke.
Ja, warte mal, wie weiß, wenn der Enti schneidet, dann können wir rausfinden, wer es am
Beispiel hat. Nachher können wir nicht jede Woche releasen.
Nein, dann können wir auch mal im Jahr releasen.
Ich sage danke. Es war wie ein Volksfest, mit euch da zu sitzen und diese Episode aufzuzeichnen. Wir werden jetzt entweder gleich in die nächste Episode gehen und sonst nächste Woche für euch aufnehmen. Und ich freue mich, wenn ihr uns wieder liked auf Instagram, wenn ihr uns folgt, wenn ihr uns gute Bewertungen auf Spotify oder der Podcast-Plattform eurer Wahl da lasst und ja, uns weiterhin verfolgt. Wir haben einiges vor im Herbst, vor allem für Leute, die in Innsbruck wohnen, wird's, oder in Tirol, haben wir ein bisschen was geplant.
Oder in also, Europa.
Oder in Europa.
Oder in der Welt!
Genau. danke von mir. Schöne Woche noch und bis bald.
Bleibt cool.
Ich schließe mich an. Cool bleiben. Bis bald und und sehr viel Spaß macht, mit euch aufzunehmen. Unser Produzent hat schon alles gesagt. Ja, und dann eine schöne Woche und bis bald.
Himmelblau.
Tschüss. Ciao. Tschüss.